redet, ist nicht tot.
Willkommen zu einer völlig neuen Ausgabe der völlig neuartigen, brutal betonistischen, retro-futuristischen, ironisch-modernen, urbanen, lehrreichen Unterhaltungsmatinee mit Tradition, die fast alle Fragen, die an fragen@vrindt.de geschickt werden, vrindheitsgemäß jedoch garantiert nicht zeitnah beantwortet. Hier ist die Vrindheit mit Alexandra Tobor.
Und Holger Klein.
Hallo.
Hallo.
Wie geht's uns denn heute?
Ja, boah, ganz gut geht's uns heute.
Jetzt hat sich gesendet, ey.
Ja, wir haben sehr lange nicht mehr gesendet. Ich war am Samstag in Leipzig und habe mich gefragt, wo sind eigentlich die ganzen Vrindhörer aus Leipzig? Ich habe da nämlich eine Lesung gehabt und
vielleicht
ist niemand gekommen. Also und niemand von meinen Hörern hier.
Vielleicht hätten wir es denen sagen müssen.
Ja, wahrscheinlich. Aber ich dachte, die stalken mich auf allen möglichen Kanälen und da hätten sie es auch mitbekommen.
Weil du ein Mädchen bist.
Auf jeden
bist.
Fall sehr traurig, sehr, sehr.
Wann hast du denn deine nächste Lesung, so dass wir schon mal sagen können, dass da alle hinkommen sollen?
Am 26. April in Ratingen.
In Ratingen.
Lach nicht.
Entschuldigung.
Lach nicht. Das ist eine Stadt mit Stadtrecht. Ja?
Ich habe ja auch einen Teil meines Lebens in Düsseldorf verbracht. Und dann muss man immer lachen, wenn man Ratingen hört.
Okay, verstehe.
So, wann war die? Am 26. April?
Am 26. April, genau.
Ich schreibe das direkt mal in die Shownotes. Am 26. April 2017 in Ratinga.
Genau, und zwar in der Stadtbücherei, aber nicht direkt in der großen Stadtbücherei, sondern in einer Stadtteilbücherei, die man dann... das ist so Secret Mystery Venue, weißt du, die muss man dann selber finden.
Es ist, hey super, ich lese in der Stadtbücher. Naja, nicht ganz, wissen Sie, in der Stadtbücherei, da liest ja schon Robert Ludlum, aber wir hätten da für Sie noch die Garderobe der Stadtteilbücherei Ratingen West.
Genau, ich lese in der Garderobe der Stadtteilbücherei Ratingen West.
Ich schreibe das in die Show, in der Garderobe.
Ja, aber verlasst euch Garderobe nicht drauf. Es könnte sein, dass die irgendwie einen Pop-Up-Store haben und ich dann da drin lese.
Ich habe versehentlich Rantingen geschrieben, auch schön.
Rantingen. Ja. Ey, aber weißt du, was mich echt krass geflasht hat? Ich bin in Leipzig angekommen und ich war da noch nie. Und ich war erst mal ganz... ganz bezaubert von dem Bahnhof. Das ist ja ein wunderschöner Bahnhof.
Geil, ne?
Und plötzlich, Pegida!
Ernsthaft?
Das ist ja furchtbar. Tausende von grölenden Huls ziehen an mir vorbei. Das war echt der Hammer. Also, man muss fairerweise sagen, es fand gerade ein Bertha-Dingsbums...
Bertha von Suttner?
Bertha von Suttner Fußballspiel.
Bertha von Suttner Gedenkturnier. Genau.
Statt, genau, deswegen waren tendenziell mehr von diesen alkoholisierten jungen Männern mit Glatze unterwegs. Trotzdem, das war nicht der beste Eindruck, den die Stadt dann auf mich
gemacht hat. Leipzig macht sowieso, ich finde, wenn man in Leipzig ankommt am Bahnhof, denkt man so, wow.
Ja,
dann
genau.
Siehst du die Shopping Mall und denkst dir, bitte was? Und dann trittst du vorne raus, weil du zur Straßenbahn willst und denkst dir, wo gibt's denn, wer hat denn diese Menschen hier hingestellt? Also da stehen so grotesk Leute, also weißt du? Also vor dem Leipziger Bahnhof stehen immer Grotesk-Passanten rum. Ein Wort, das nicht von mir ist, sondern von, wie heißt er denn? Ach, wie heißt er denn?
Udo Jürgens.
Nee, der hat Quitten für die Menschen zwischen Dresden und
Max Gold.
Max Gold, genau, von Max Gold ist das Wort Grotesk-Passanten. Weil Max Gold festgestellt hat, dass immer, wenn man irgendwo ist und ein Foto macht, immer jemand im Hintergrund rumsteht oder vorbeiläuft, der grotesk aussieht.
Ja.
Und daraus hat er abgeleitet, dass es vermutlich in jeder Stadt eine Grotesk-Passanten-Vermietung gäbe.
Mhm.
Ja, oder die werden halt alle aus Leipzig rangekarrt, kann auch sein. Aber das ist wirklich, ich habe selten so viel komische Leute gesehen wie vorm Leipziger Bahnhof.
Das stimmt. Also das kann ich nur bestätigen.
Hast du von Leipzig denn sonst was mitgekriegt?
Ja, mein Hotel war direkt am Marktplatz.
Mhm.
Also ein paar Meter weiter. Ein wunderbares Hotel. Das hieß irgendwie Fregehaus oder Fregenhaus oder irgendwie sowas. Wunderbar eingerichtet. Ich habe noch nie so geil geschlafen wie in diesem Hotel.
Oh.
Ich empfehle es sehr. Und auf dem Marktplatz war ein Weihnachtsmarkt und dieser Weihnachtsmarkt war so unglaublich voll, das war wirklich Mensch auf Mensch. Ich habe, glaube ich, 20 Minuten gebraucht, um 200 Meter zurückzulegen, weil es
krass.
Einfach so voll war. Und von der Stadt habe ich halt nur das Zentrum gesehen und das hat mir sehr gut gefallen.
Mhm.
Und auch der Stadtteil, wo diese polnische Bar drin war, wo ich drin gelesen habe, war auch wunderbar. Also insgesamt würde ich sagen, ist eine Stadt, in die ich gerne nochmal kommen würde.
Absolut. Also Leipzig ist eine der wenigen Städte in Deutschland, in denen ich völlig problemlos sofort leben könnte.
Mhm.
Also es ist wirklich, ich mag das da sehr, sehr gerne, weil das, also einmal ist es sehr, sehr schön, also diese Altstadt hat ja damals dieser Immobilienhai oder wie das hieß, dieser Immobilienbetrüger Schneider, ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst an den Typen.
Nein.
Der hat doch irgendwie die Deutsche Bank um 3 Milliarden abgezockt oder irgendwie sowas, das ist so ein richtig, richtig krass, der hat halt, war halt so ein Immobilien, ja, hat halt immer weiter Kredite aufgenommen, Quadratmeterzahlen gefälscht, damit er mehr Kredit kriegt und so. Und der hat eben extrem viel in Leipzig investiert und diese extrem viel von diesen, ich weiß nicht, wie man das nennt, klassizistischen Häusern, die da so rumstehen, saniert davon. Und das merkt man halt. Und das ist einmal, also du hast halt so ein paar sehr, sehr schöne Stadtvillen-Ecken und Villenviertel und Alleen und Zeug. Und gleichzeitig ist es aber halt auch eine vergleichsweise arme Stadt. So dass viele Straßen noch im Arsch sind, also so die Häuser was abgerissen und abgerockt, hast noch eine sehr interessante soziale Mischung auch in diesen ganzen Wohnvierteln, also so das, was in Berlin früher die Berliner Mischung genannt wurde, die ja um jeden Preis verteidigt werden sollte, was nicht geklappt hat, also dass du sowohl die Arbeitslosen als auch die viel verdienenden Akademiker in einem Haus praktisch wohnen hattest und dadurch so ein ganz anderes Sozialgefüge in der Stadt hast. Das erlebe ich in Leipzig halt immer wieder und das finde ich total angenehm. Und ja, und da gibt's halt das, was man Freiräume nennt noch. Und zwar reichlich, finde ich, jedes Mal, wenn ich da bin. Also es ist eine nette Stadt, also Leipzig mag ich sehr. Ja. Würde genau. Also wie gesagt, ich würde, wenn ich aus Berlin weg wollte und trotzdem Stadt haben wollte, würde ich wahrscheinlich nach Leipzig gehen. Weil man es sich auch leisten kann. Also das ist ja auch das Problem. Also da kostet das Leben halt noch nicht so viel.
Ja, außer das Bier in der Poniatowski-Bar. 3,60 Euro. Kannst du dir das vorstellen?
Ja, das 3,60 Euro.
Und es gibt absolut nichts, was diesen Preis gerechtfertigt.
Ich weiß noch, in Frankfurt habe ich in der, wie hieß denn das, in der Hauptwache, da gab es auch irgendwie so einen Laden, wo man Bier trinken konnte. Ich weiß gar nicht mehr, was ich da bezahlt habe. Ich glaube, es waren 5,50 Euro oder sowas Absurdes.
Oh Mann.
Für so, das war noch nicht mal richtiges Bier, sondern irgendwie so Binding oder sowas. Also schön war das nicht. Nee, aber ich meine, mit Leben leisten können, du kannst dir da halt eine Wohnung leisten. Das ist noch nicht so teuer wie in Berlin, im Inneren oder im Zentrum Berlins oder im Zentrumsnah. Und wo ich sonst noch ganz cool finde, wäre halt Hamburg, aber das kannst du dir halt erst recht nicht leisten.
Mm.
Und wie ich neulich gelernt habe, von einem Freund, der vor ein paar Jahren nach Hamburg gezogen ist und eigentlich auch total happy war damit, und ja, total geil, auch noch eine günstige Wohnung gekriegt. Hm. Ich weiß gar nicht, wie lange wohnt der jetzt da, 5 Jahre oder sowas? Der sagte halt neulich, also alt werden wollen wir hier aber auch nicht, das ist ganz furchtbar in Hamburg. Ich dachte, wieso ist doch aber total alles total hübsch hier und irgendwie, ne, so. Und er sagte, ja, das Problem an Hamburg ist halt, hier hast du genauso viel Assis wie in jeder anderen Stadt auch, nur in Hamburg haben die Assis auch noch Kohle.
Mm.
Und das ist halt irgendwie, sagt er, nicht schön. Also überall, wo du hinkommst, ist alles irgendwie alles, das ist so Frauen mit Pelz und so. Ja, naja. Ja. So, aber wir ziehen ja nicht um.
Nee, wir machen jetzt eine Sendung.
Wir machen jetzt eine Sendung, also beantworten wir Fragen. Ja, ihr könnt uns weiterhin gerne Fragen schicken an fragen@vrindt.de. Die werden wir vrindheitsgemäß jedoch garantiert nicht zeitnah beantworten. Was das in Zahlen heißt, kann ich auch kurz vermelden. Wir beantworten jetzt eine Frage vom 4. August 2015. Und gelegentlich husten wir, weil wir nämlich Erkältung haben. Der Robert wüsste gerne. Er schreibt, Lebensmittelverschwendung ist in unserer Wohlstandsgesellschaft ja fast normal. Werft ihr Lebensmittel auch regelmäßig in den Müll, ohne euch groß Gedanken zu machen?
Das mache ich nie. Ich werfe nur vergammeltes Zeug in den Müll.
Ja.
Und alles, was im Kühlschrank ist, wird gegessen. Also wir achten sogar auf das Verfallsdatum. Wir schauen regelmäßig, wie so das Verfallsdatum ist. Und dann kriege ich von meinem Freund die Erinnerung, du musst deinen Smoothie in den nächsten 3 Tagen trinken. Weil dann ist er abgelaufen, ja.
Ach du,
aber ja. Es gibt ja so Leute, die so eine Packung Kekse wegschmeißen, wenn die auch nur einen Tag drüber ist. Und dann frage ich mich mal, welche Vorstellung haben diese Leute von Verfall? Dass da so eine Art Zeitbombe in den Lebensmitteln drin versteckt ist, die alles kontaminiert, und zwar um Punkt 12 Uhr.
Ja, so ist das auch. Darum explodieren ja auch ständig Joghurts im Kühlschrank.
Ja, das ist super, oder?
Nee,
also das kann ich wirklich nicht nachvollziehen und da kann ich jetzt mal reinschlagen, wenn ich sowas sehe, wenn jemand auf eine Schokolade schaut und die ist 2 Tage drüber oder 3 Tage drüber und er schmeißt sie weg.
Naja, vor allen Dingen, was ja die meisten Menschen immer noch nicht verstanden zu haben scheinen, ich habe da auch 30 Jahre für alt werden müssen oder so, das ist ja kein Verfallsdatum, was da draufsteht, das ist ein Mindesthaltbarkeitsdatum und dieses Datum ist von der Industrie selbst gewählt.
Ja.
Und das Datum sagt eigentlich nur aus, bis zu diesem Tag garantieren wir, dass dieses Produkt garantieren wir die Standardeigenschaften dieses Produktes. Das heißt, bis zu diesem Tag schmeckt der Joghurt, wie er schmecken soll. Oder sieht er aus, wie er aussehen soll und. Nach diesem Tag ist das halt immer noch genießbar. Also ich habe schon Joghurts gegessen, die waren 2 Monate drüber. Und das ist halt überhaupt kein Problem.
Ja.
So, und dann das habe ich dann von meinem Vater gelernt. Der sagte, nee, ich gucke immer auf den Becher und wenn der Deckel dicke Backen macht, dann esse ich ihn nicht mehr. Also wenn der Deckel sich nach außen wölbt,
ja,
dann ist
genau.
Zu viel Bläh drin. Ansonsten kannst du den ohne weiteres essen. Auch Eier. Echt, du kannst Eier Wochen, wahrscheinlich jahrelang überlagern und es ist trotzdem nicht schlimm. Du merkst ja, ob sie schlecht sind, wenn du sie aufschlägst.
Mhm.
Okay, dann kannst du erstmal nicht in die Wohnung, aber... Nee, mache ich aber eigentlich auch nicht. Also Lebensmittel wegwerfen ist bei mir auch kaum angezeigt. Also was mir gelegentlich passiert, was mich dann auch immer sehr ärgert, also ich habe halt gerne so diese gerösteten Paprika im Glas, weißt du?
Mhm.
So, die mache ich mir dann auf Pizza und irgendwie sowas. Und das sind halt immer riesige Gläser, das sind immer recht große Gebinde. Und da passiert es mir gelegentlich schon mal, dass ich irgendwie dann irgendwas belegt habe, das Ding in den Kühlschrank stelle und da vergesse. Und dann kippt es irgendwann um. Also solche Sachen, die passieren mir, aber sonst Lebensmittel wegwerfen, nee. Wein schütte ich öfter weg. Also wenn Wein mir nicht schmeckt, dann kippe ich den weg.
Ja.
Also ich weigere mich, Wein zu trinken, der mir nicht schmeckt.
Ja, genau. Ich finde sowieso, niemand muss etwas essen, was ihm nicht schmeckt. Also das ist so eine Sache, wo ich auch sage, naja. Also sowas lasse ich schon auch in den Mülleimer wandern, wenn mir etwas wirklich absolut nicht schmeckt.
Ja. Aber was ist das schon? Also das passiert mir halt auch sehr. Ich kaufe mir nicht irgendwelches obskures Zeug, um es dann mal auszuprobieren. Also wenn es obskur ist, ist es meistens ein Laden, in dem du fragen kannst, ob du es mal probieren darfst. Und alles, was du sonst so im normalen Lebensmitteleinzelhandel bekommst, das ist ja kein Geheimnis, du gehst ja kein Risiko ein. Ja. Nee, also Lebensmittel wegwerfen fällt mir auch schwer. Und einer der Umstände, warum ich so Probleme habe, mein Gewicht zu regulieren, ist auch, dass ich immer aufesse. Ich habe halt gelernt, aufzuessen. Und das mache ich halt heute, das mache ich halt immer noch und ich kriege das echt nicht in den Griff. Also ich schaffe es nicht einfach nur so lange zu essen, bis ich satt bin und dann den Rest stehen zu lassen oder so, sondern ich denke dann wirklich so, ey, das wird dann weggeworfen und wer weiß, ob es morgen noch was gibt.
Ja, deswegen sollte man seinen Kühlschrank auch nie zu voll packen.
Richtig.
Also sprich, so einkaufen gehen, dass es genau für eine Woche reicht.
Mhm.
Nicht hungrig einkaufen gehen.
Oh ja.
Und auch nicht die größten Teller nehmen, sondern mal den kleineren Teller nehmen.
Das sowieso. Also kleinere Gebinde. Da gab es mal eine sehr schöne Real-Life-Studie von Quarks und Co. Die haben das gemacht. Also kleinere Teller, kleinere Verpackungseinheiten für dein Essen sozusagen, machen, dass du weniger isst davon. Und die haben im Kino kostenlos Popcorn verteilt. Mit der Ansage, dass sie die Tüten hinterher zurückgeben müssen. Und ein Teil der Leute hat große Tüten gekriegt und ein Teil der Leute kleine Tüten gekriegt. Und die aus den großen Tüten haben mehr Popcorn gegessen als die aus den kleinen Tüten. Selbst wenn was übrig geblieben ist in den Tüten.
Na, sowas.
Und das ist bei Tellern halt genauso. Wenn du einen großen Teller hast, isst du mehr.
Ja. Also das heißt, die Leute haben sich gedacht, boah, jetzt habe ich aber so eine schöne große Popcorn-Tüte, jetzt muss ich sie auch aufessen.
Ich weiß gar nicht, ob die sich da was gedacht haben. Es ist halt einfach so ein Effekt. Also du hast dann wahrscheinlich das Gefühl, es ist ja noch genug da.
Mhm.
Ja, und
ach, das schaffe ich auch noch. Das bisschen schaffe ich auch. Ich kenne das von meinem eigenen Popcorn-Konsum.
Ich esse ja kein Popcorn. Ich finde Popcorn ja ein bisschen fies. Also vor allen Dingen das Kino-Popcorn, das ist immer so.
Oh, ich find's voll okay. Ich habe das erst letztens entdeckt. Also ich habe die Leute immer verachtet, die im Kino gefressen haben oder getrunken haben oder sonst was gemacht haben. Dieser Geruch von Desperados gemischt mit dem Geruch von süßem Popcorn und Nachos.
Nacho-Soße.
Konnte ich überhaupt nicht ab. Ekelhaft. Und ich habe das aber letztens gemacht, weil wir so Gutscheine hatten für Kino und für so ein Kinomenü.
Stimmt, nichts umkommen und lassen, ne? Immer, gibt's gratis, nehme ich.
Genau, das ist die Mentalität, die jetzt bei mir ausprobiert wird. Und es ist total geil beim Filmgenuss, sich eine Tüte Popcorn reinzupfeifen.
Ich mag halt
Popcorn. Ist
echt total
geil. Ich mag es nicht, wenn andere es machen, aber ich habe jetzt erkannt, das war nur, weil ich mich so ausgeschlossen gefühlt habe. In Wirklichkeit, wenn man mir die Möglichkeit gibt, da mitzumachen bei diesem Popcorn-Gemampfel, ist es einfach nur geil.
Ich mag ja gerne, und das ist dann direkt wieder so problematisch, diese Nüsschen mit der, also M&Ms. Mhm. Und die verkaufen sie im Kino ja in so Riesentüten. Und die kosten dann auch 8 Euro oder so. Ich weiß es gar nicht, wie viel die kosten. Aber ich schaffe es fast nie, ins Kino zu gehen, ohne mir eine Tüte M&Ms zu kaufen und die praktisch nach einer halben Stunde leer gefressen zu haben.
Wow.
Und dann sitze ich da, total pappiges Maul, und mir M&Ms auf die Hüfte geschmiert.
Mach mal nächste Frage.
Ich mach mal nächste Frage. Warte mal, jetzt habe ich in die falsche Richtung geklickt. Ei. Nee, doch nicht. Warte mal. Doch, nee. Ich habe hier den Überblick. Ich habe den Überblick verloren. Sag mal, wo machen wir denn weiter? Doch immer noch am 4.8., ne?
Ja, wie steht hier zu dystopischer Science? Ja,
das hättest du doch mal sagen können. Jetzt habe ich den Überblick auch wieder gefunden, genau. Eine Frage von Hermann. Geschätzte Vrindheit, wie steht ihr zu dystopischer Science Fiction? Als ich Twen war, dachte ich über dystopische Filme, ja, da ist ein Problem, das Thema des Films oder Buchs, das man noch rechtzeitig beseitigen könnte. Heute kommt es mir eher so vor, als ob wir uns darauf vorbereiten sollten, dass es kein Entrinnen gibt. Welche Wirkungen haben Dystopien auf euch früher und heute, falls sich was geändert hat? Brasil zum Beispiel scheint für mich schon in der Realität angekommen zu sein.
Ja, gute Beobachtung. Ja. Hier, ich habe einen Buchtipp. Mhm. Ein Buchtipp zu Weihnachten kann man wunderbar verschenken. Es ist ein Buch, das wirklich für bibliophile Menschen gemacht ist. Es hat einen wunderbaren Leineneinband und es ist so retrofuturistisch. Es ist auf jeder möglichen Ebene Retrofuturismus pur. Es ist von E.M. Forster, heißt Die Maschine steht still, erschienen bei Hoffmann und Campe. Aus dem Jahr 1908, glaube ich. Steht das hier irgendwo, wann das zum ersten Mal erschienen ist? Nein, aber auf jeden Fall so 1902, 1908 oder 1916. Auf jeden Fall lange, lange her, ja. Und in diesem kleinen Büchlein, das ist sehr, sehr klein, es ist ja nur eine Novelle, wird quasi das Internet beschrieben.
Oh.
Es ist echt gruselig, ja.
Gleich mal auf der Wunschliste tun hier.
Und denkt sich nur, oh mein Gott. Hier steht, also hier lese ich mal den Klappentext, der ist sehr kurz. Die Erzählung Die Maschine steht still, 1909 veröffentlicht, also Jahrzehnte bevor es die ersten Computer gab, ist vermutlich die früheste und wahrscheinlich auch heute noch treffendste Beschreibung des Internets. Wie E.M. Forster das gemacht hat, bleibt ein Geheimnis.
Naja, der hat es wahrscheinlich geschaut. Man sagt doch, man hat Schauungen, oder? Ja, naja. Mhm. Ja, aber ja.
Ja, auf jeden Fall ein guter Buchtipp.
Es gibt ja noch, also das andere Ende dieser Geschichte ist ja, das ist, glaube ich, letztes Jahr ganz, ganz gut rumgegangen, The Circle. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hattest.
Ja, das ist ja unglaublich schlecht geschrieben, so vom literarischen Standpunkt her.
Es ist schlecht geschrieben vom literarischen Standpunkt her. Es ist für solche Leute wie mich und dich wahrscheinlich auch, also für alle, die vielleicht auch dieses ganze Internet-Ding ein bisschen reflektieren und nicht einfach nur vor sich hin nutzen. Ist es auch
die
eher,
Brisanz des Themas?
Ist die Brisanz des Themas nicht vorhanden, genau. Aber für alle anderen ist das, also ich denke mal so, also Leute, die einfach so, ja, ein paar Facebook-Freunde haben und so und dann nicht groß drüber nachdenken, was ist das eigentlich und was macht das mit Menschen, für die ist, glaube ich, The Circle eine ganz interessante Geschichte. Nach wie vor. Weil das treibt das halt auf die Spitze.
Ja.
Komplett. Ja. Aber deswegen muss man nicht viel Geld dafür ausgeben. Also es reicht, wenn man sich das irgendwie von Freunden ausleihen und mal durchlesen kann. Also das ist halt kein Lesevergnügen. Nee, gar nicht. Was auch noch, wo wir gerade bei so Dystopien sind, was ich da ja sehr, sehr gut einerseits und beunruhigend finde, ist von einem meiner Lieblingsautoren, und zwar von Neal Stephenson, Snow Crash. heißt das eine und Diamond Age heißt das andere. Darin entwirft der eine Welt, in der die Nationalstaaten im Grunde ihre Macht verloren haben, weil sie nicht mehr in der Lage waren, Steuern einzutreiben. Und das ist ja, also da stehen wir ja kurz davor. Ne? Also wenn ich alles mit Bitcoin bezahlen kann, kann der Staat mich nicht mehr besteuern. Das geht nicht. Und dadurch hast du dann halt auch keine nationalstaatlichen Strukturen mehr, sondern Strukturen, in denen kleinere Einheiten, also praktisch die Stadt Berlin, eine eigene Gesetzgebung hat. Und zwischen der Gesetzgebung der Stadt Berlin und der Stadt Augsburg einfach nur ein rudimentäres Handelsrecht existiert. Das ist echt, ja, das ist auch so eine Dystopie, wie ich finde. Mhm. Und wie war die Frage?
Ach so, wie wir dazu stehen?
Wie wir dazu stehen? Ja, ist tatsächlich so, dass ich aber schon immer eigentlich das Gefühl habe, ja, das sind Ideen von Zukünften, wie sie durchaus eintreten könnten und man sollte zumindest zusehen, dass man nicht davon überrascht ist, wenn es dann tatsächlich so kommt.
Ja, sehr gut formuliert, ja. Genau, ja. Also wir müssen uns auf das Eintreffen vorbereiten mental.
Ja, genau, also jetzt nicht drauf und jetzt nicht so hier wie diese Doomsday-Prepper, weißt du, irgendwie ja, Fluchtrucksack genau. Präparieren, sich bewaffnen. Das halte ich halt für absoluten Mumpitz. Ne?
Ja.
Aber,
nein, sich einfach für das Thema sensibilisieren, genau. So dass man tatsächlich nicht überrascht ist, wenn es eintrifft und dass man dann handlungsfähig ist, weil man diese Sachen einfach schon in seinem Gehirn vorgekaut hat.
Genau, ja. Ja, absolut. So einfach ist das manchmal, Fragen zu beantworten. Weiter geht's. Noch eine Frage von Robert. Habe ich das richtig verstanden, dass ihr euer Spendenaufkommen versteuern müsst? Ich meine, das ist doch eigentlich wie Trinkgeld im Restaurant und das ist definitiv steuerfrei. Das ist eine interessante Frage. Und da habe ich tatsächlich noch nie so drüber nachgedacht. Aber letztendlich, das ist wirklich eine interessante Frage. Ist es Trinkgeld, wenn es
Trinkgeld, wenn es über mein Bankkonto läuft oder über mein Geschäftskonto, besser gesagt?
Okay, dann könnte man ja sagen, liebe Leute, ihr findet meine postalische Adresse auf vrint.de und deine auf alexandratobor.de, bitte schickt uns Umschläge mit Geld. Aber ich weiß nicht, wie man Trinkgeld definiert. Das ist eigentlich viel eher die Frage. Also ich würde das ja eher so verstehen, dass Trinkgeld etwas ist, das zusätzlich zu deinem normalen Honorar oder zu deinem normalen Einkommen gezahlt wird.
Ja.
Zusätzlich und spontan und sonst wie. Und nicht
Aber wir
dazu.
Leben ja von unseren Eben. Hörern.
Wir leben von unseren Hörern. Und das ist, ich weiß es gar nicht. Vielleicht echt mal eine interessante Frage an einen Anwalt, an einen Juristen, der davon was versteht.
Ja, ich dachte, du wüsstest Bescheid.
Weil nee, ich versteuere halt alle Einnahmen, die ich habe.
Ja, und ich versteuere das halt auch.
Naja, sicher ist sicher, ne? Die Frage ist jetzt natürlich, ob nicht dann das Finanzamt sagt, wieso, sie haben es die letzten 5 Jahre versteuert, dann versteuern sie jetzt gefälligst mal weiter. Das ist echt interessant, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht.
Tja, ungeklärt.
Was ist denn Trinkgeld? Ja, genau. Liebe Schwarmintelligenz. Vielleicht ist ja irgendwie der ein oder andere mit juristischem Sachverstand unter euch und mag mal in den Kommentaren ausführen, ob die Spendeneinnahmen, also Spende ist ja auch eigentlich das falsche Wort dafür, ne? Ob die Spendeneinnahmen, die wir haben, ob die Trinkgeld sind und damit vielleicht gar nicht steuerpflichtig. Was ziemlich geil wäre, weil dann würde das vielleicht ja doch noch funktionieren, hiermit reich zu werden. So in den nächsten 40, 50 Jahren, wenn wir so weitermachen. Da oben steht, wie man es ausspricht. Oh, Vollidiot. Media würde gerne wissen, was haltet ihr von Slam Poetry und habt ihr oder könnt ihr euch vorstellen, einen Poetry Slam zu besuchen oder gar selbst mit einem Text aufzutreten?
Ich halte aus Gründen nicht viel davon. Und ich kann nicht oft genug betonen, wie wenig ich mit Lyrik anfangen kann. Ich begreife nicht ganz die Funktionsweise von Lyrik. Also ich kann sie analysieren, sehr gut sogar, aber nicht selbst hervorbringen. Und wenn ich, immer wenn ich versucht habe, selber was zu schreiben, was in die Richtung geht, war es einfach prätentiös. Und wenn etwas prätentiös ist, dann ist das immer ein Hinweis darauf, dass der Urheber etwas nachahmen möchte, was er im Kern nicht versteht. Ja. Also es funktioniert halt nicht. Und auch dieses kompetitive Element mag ich nicht.
Mhm.
Und Poetry Slam ist für mich so Kleinkunst für Hipster.
Ja, das ist auch ein bisschen mein Problem damit. Also ich fand das, als das neu war, das ist ja, wann war das? 10 Jahren? 12, 15? Irgendwie sowas. Also ist ja, das Phänomen ist jetzt noch nicht so alt, zumindest in meiner Wahrnehmung. Fand ich das schon ganz interessant. Also habe ich echt gedacht, so, ah, das ist mal eine interessante Herangehensweise, mal was, ne? Sich auf eine Bühne zu stellen mit Mitte 20 und einfach mal diese ganze Adoleszenten-Lamoyanz einmal rauszukotzen und dafür Applaus zu kriegen. Fand ich gut. Aber nach 10 Jahren sehe ich da halt immer noch Adoleszente stehen, die ihre Lamoyanz rauskotzen. Und ich denke mir, sag mal Leute, könnt ihr nicht bei euren Vorfahren nachgucken? Also das, ja, irgendwie, mich langweilt das tatsächlich.
Mhm.
Das ist eigentlich das Problem. Mich langweilt Poetry Slam oder Slam Poetry. Ja. Da gibt's einen sehr schönen aus Beverly Hills, nee, nicht Beverly Hills, wie hieß der doch? Ist das Beverly Hills 90210? Da gab's doch mal so Kinofilme jetzt von kürzlich.
Ja.
Da wird auch einer von den Typen, von diesen Ermittlern, wird dann auch auf die Bühne geholt und muss Slam Poetry machen und weiß aber überhaupt nicht, was er machen soll und macht dann Meta Slam Poetry, was sehr sehr lustig ist.
Jesus.
Slam Poetry, specific point of view on things. So, das ist echt sehr geil. Ja, aber das ist überhaupt nichts. Das ist überhaupt nichts, was mir Freude bereitet. Ich finde auch, dass ich auf Bühnen wenig zu suchen habe.
Tatsächlich?
Ja, ja. Ich kann auch keine Vorträge halten und so.
Mhm.
Nee, Slam Poetry, nee, also wenn es das, ja, ist. Aber vielleicht ist das auch ein Generationending, habe ich mir auch gedacht. Ich bin jetzt auch schon ziemlich alt mittlerweile. Ich bin ja näher an meinem Tod als an meiner Geburt. Und irgendwie, das ist halt auch, da wird halt auch eine Welt beschrieben oder eine Sicht auf die Welt kommt da zum Vorschein, die nicht mehr wirklich meine ist, die ich nur noch interessiert zur Kenntnis nehmen kann, aber für die ich mich nicht mehr begeistern kann, weil ich mich da nicht mehr so sonderlich drin wiederfinde.
Ja.
Das nennt man, glaube ich, Arriviertheit, ne?
Mhm.
Ja.
Also haben wir das geklärt.
Haben wir geklärt. Eigentlich müssten wir jetzt zur Strafe beide einen Slam-Poetry-Text machen zusammen und den dann irgendwo vortragen. Und zwar mit dieser komischen es ist so überdeklamatorisch. Auch.
Ja, genau.
Ja, nee. Manieriert, das war
nicht.
Das Wort.
Ich mag das nicht. Ich mag diese
Manieriertheit.
Ich mag das nicht.
Mariniert.
Mhm. Wirklich, das verursacht Fremdscham in mir.
Mhm. Ah, siehst du, die Schwarmintelligenz Twitter, da kriege ich gerade gesagt, Trinkgeld muss man auch versteuern, macht halt bloß keiner. Ah. Hätten wir das ja auch geklärt. Da ich aber weiß, dass zumindest vor ein paar Jahren noch ich auch Hörer im Finanzamt hatte, ist das Ding jetzt leider auch durch. Frage von Robert. Robert ist hat sehr viel Output, hat wahrscheinlich da gesessen. Schreib. Welchen Beruf könntet ihr euch außer dem, den ihr momentan ausübt, noch für euch vorstellen? Und er fragt, gibt's eigentlich eine Obergrenze für die Anzahl der Fragen, die man an euch schicken darf? Nee, mach. Mach einfach. Welchen Beruf könntet ihr euch außer dem, den ihr momentan ausübt, noch für euch vorstellen?
Also, ich wäre, glaube ich, eine sehr gute Illustratorin, wenn ich nicht irgendwann aufgehört hätte zu zeichnen, denn ich kann sehr gut zeichnen. Und ich möchte das wieder erlernen, neu erlernen, beziehungsweise einfach mal weiterentwickeln. Und ein Job, den ich mega gut machen würde und auch sehr gern Grundschullehrerin.
Mhm.
Das ist mein Traum. Jedes Mal, wenn ich mit Kindern zu tun habe, mein Traum, das ist, wenn ich das gewusst hätte, niemand hat es mir gesagt. Wenn ich eine Lesung vor Kindern mache, vor 8- bis 11-Jährigen, ich kriege von denen so viel zurück. Wir haben so eine Resonanz zwischen uns, ja. Das ist ich und die Kinder, das ist einfach Liebe pur. Und die sagen auch zu mir, ach, ich wünschte, du wärst meine Lehrerin. Und wann kommst du denn wieder? Und das war so toll und so. Und das ist so Hammergeil. Und die Kinder, die lügen nicht. Die sind nicht verlogen. Wenn die was nicht interessiert, dann gähnen die. Und wenn die aufmerksam sind, dann haben sie den Mund offen. Ja. Und ich kriege einfach so viel unmittelbare oder mittelbare, ich weiß es nicht, Reaktion von ihnen auf mich, dass es mich komplett erfüllt. Ein Tag, der bei mir mit einer Lesung startet, ist ein Tag, wo ich bis in den Abend hinein wie auf Wolken schwebe. Natürlich, wenn man dann selber Grundschullehrerin ist, muss man die ja noch auf vielen anderen Ebenen ertragen.
Ich wollte gerade sagen, was hindert dich denn?
Ja, wie was hindert mich? Ich habe halt nicht Lehramt studiert.
Muss man das? Gibt es nicht eine Möglichkeit da irgendwie so des Seiteneinstiegs?
Nee, soweit ich weiß nicht.
Okay. Also weil ich weiß das halt von weiterführenden Schulen, da gibt's das halt, mittlerweile scheint das da irgendwie an der Tagesordnung zu sein, dass da auch durchaus Leute genommen werden, die nur ein Fachstudium haben, aber kein Lehramtsstudium.
Aha.
Aber auch da weiß ich nicht wirklich Bescheid.
Ja. Ich würde es machen. Ich würde es sofort machen. Wenn mir jemand einen Job als Grundschullehrerin anbieten würde oder als, keine Ahnung, Hauptsache mit Kindern, ich würde sofort zugreifen.
Ja. Ja, das erste, das
sieht aus?
Schauspieler.
Echt?
Ja.
Film? Theater?
Ist jetzt irgendwie ein bisschen, es ist jetzt sowas, wie nennt man das? Sowas Pathetisches. Ich war ja auch eben am Pathos-Grill und habe da einen Gyros gegessen. Bühne. Ich finde Bühne, also wo ich eben sagte, ich glaube, dass ich nicht viel auf Bühnen zu suchen habe.
Ja, ich wollte gerade sagen.
Ich habe nicht viel auf Bühnen zu suchen. Holger Klein hat nicht viel auf Bühnen zu suchen. Aber wenn ich Schauspieler, wenn ich spiele auf der Bühne, dann bin ich nicht Holger Klein.
Mhm, ich verstehe. Sondern
bin ich etwas anderes. Wo mit Sicherheit auch Holger Klein drin ist, aber es ist was anderes. Ich würde gerne Theater spielen. Ich stelle mir das toll vor. Unfassbar anstrengend stelle ich mir das vor und unfassbar schön. Ja. Und Film natürlich auch, weil da ist die Kohle. Also das, man braucht nicht zu glauben, dass man, klar, wenn du jetzt irgendwo in einer Stadt, in einem Ensemble bist, festangestellt oder so, dann verdienst du ordentlich. Aber wenn du jetzt irgendwie sowas, keine Ahnung, in so kleineren Bühnen auftrittst und dann immer nur so für Stücke engagiert wirst und irgendwie so deine 50 Mark Probengeld kriegst oder irgendwie so 100 Mark für einen Auftritt oder was weiß ich, da bist du halt, lebst halt prekär, ne? Darum willst du halt eigentlich auch Film noch nebenbei machen. Wenigstens ein paar Mal im Jahr, damit da irgendwie so dein Dach über dem Kopf, die Krankenversicherung und alles ordentlich bezahlt ist. Das wäre aber Schauspieler, ja. Wenn ich nochmal ganz neu anfangen würde, also wenn ich nochmal jung wäre mit dem, was ich heute weiß, würde ich naturwissenschaftliche Richtung einschlagen und irgendetwas aus dem weiten Feld der Neurowissenschaften machen wollen. Und irgendwann habe ich mal in einem Interview gesagt, und das ist immer noch so mein romantischer Sehnsuchtsort, in einem Interview habe ich irgendwann mal gesagt, ich wäre gerne Leuchtturmwärter. Da habe ich nichts mit anderen Menschen zu tun. Also mir geht keiner auf den Sack. Ich mache was absolut Sinnvolles und ich bin am Meer.
Das ist wirklich ein Traum.
Das wäre so, ja, Leuchtturmwärter. Ja, aber eigentlich Schauspieler, ja. Aber das sind alles, ich meine, das sind so Sachen, die sind halt out of reach. Also das ist halt außerhalb meiner Reichweite. Das mit der Schauspielerei könnte man sicherlich noch irgendwie hinkriegen, wenn man bei so kleinen Off-Bühnen oder so, glaube ich, hartnäckig genug ist und gut genug, was ich nicht weiß. Ich weiß nicht, ob ich gut genug bin, ob ich das überhaupt kann. Ich bilde mir das halt nur ein, aber das tun halt viele. Ist wie beim Fußball, das ist auch jeder ein Trainer. Ich glaube, wenn man da hartnäckig genug wäre, würde man tatsächlich auch ein Engagement irgendwo herbekommen, ein kleines. Aber dazu fehlt mir halt auch die Zeit, die Muße, dann der Ehrgeiz und ne, der Zug ist, denke ich, abgefahren. Leuchtturmwärter sowieso, ich glaube, sowas gibt's gar nicht mehr. Tja, Neurowissenschaften, naja. Ich interviewe jetzt halt Neurowissenschaftler, ist ja auch ganz cool. Und was ich eigentlich auch total geil fände, wäre eine eigene Kneipe zu haben. Aber halt nicht so, dass so eine Standard. Ich hätte gerne eine Weinkneipe. Ich würde gerne eine kleine Kneipe machen mit vielleicht auch nur, wovon man dann wahrscheinlich auch gar nicht leben kann, irgendwie 20 Plätzen oder sowas, die total unprätentiös daherkommt. Weil im Moment gibt's so einen Trend zur Weinbar, die dann immer sehr auch schick sind und wo immer relativ viel Shishi drum gemacht wird auch. Aber ich hätte halt eigentlich gerne eine Eckkneipe, in der es halt kein Bier gibt, sondern schöne Weine. Und noch gar nicht irgendwie so eine 100 Weine Weinkarte vom Allerfeinsten, tralala, sondern wurde einfach nur so, ja, bei mir gibt's halt irgendwie 3 Weiß, 3 Rot, 3 Rosé, 3 Schaum. So. Und da dann aber tolle Sachen, die auch Spaß machen zu trinken, sodass die Leute auch Bock haben, da zu sein und nicht zu teuer. Aber auch das ist halt Gastro. Ich glaube, Gastro ist die Hölle. Ja, Gastro ist die Hölle.
Ja, ich wollte gerade sagen, dass du das unbedingt machen sollst, aber nachdem du das jetzt...
Also abgesehen davon, dass das nicht finanzierbar wäre, glaube ich. Also du willst ja so, du musst so ein Ding ja pachten oder mieten oder was man da macht. Dann musst du es einrichten. Dann gehören die Kneipen oft Brauereien. Dann zwingen die dich, die Getränke zu verkaufen, die sie für richtig halten und so. Also es müsste, ich glaube nicht, dass das so einfach ist. Also ich könnte mir vorstellen, dass wenn du jetzt von null an einen gastronomischen Betrieb machen willst, mit Toiletten, behindertengerecht und you name it. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das finanzierbar wäre. Also dann lieber eine Wurstbude.
Nächste, okay, apropos Wurst.
Apropos Wurst. Achso, ja, ne, auch schön. Apropos Wurst. Nächste Frage und die kommt von Lukas. Warum machen sich manche Männer in der Bahn beim Sitzen so breit, dass sie 1,5 Plätze einnehmen? Was kann man dagegen tun? Ansprechen mit, ich bewundere ihre gigantischen Hoden, aber können sie mir bitte ein bisschen Platz machen?
Apropos Wurst.
Apropos. Also
das heißt ja im Jargon Manspreading.
Manspreading, sehr schön.
Manspreading, genau. Aber könnte es tatsächlich so simpel sein, dass es einfach nur mit der Anatomie zu tun hat?
Also wenn ich sitze und meine Beine, also meine Knie zusammen mache, dann klemme ich mir die Klöten.
Ja, siehste. Ja? Genau.
Es gibt aber noch was dazwischen. Also ich mache meine Beine halt so weit auf, meine Knie sind dann ungefähr so breit wie meine Schultern, eventuell noch ein bisschen drüber. Ja? Und wenn sich dann da jemand hinsetzt, dann nehme ich halt ein Bein zur Seite. Ne? Also das geht schon. Es gibt halt auch diese so völlig dahinfläzen. Das sind halt einfach Arschlöcher. Das ist halt, man muss sich doch auch nur mal den Gesichtsausdruck dieser Leute angucken. Die sitzen ja da schon so wie irgendwie, bringt mir Getränke, wie nennt man so, wie Pascha.
Pascha, genau. Pascha.
Ja. So, und was ich da mache ist, ich setze mich, wenn kein anderer Platz frei ist, setze ich mich neben und reibe mein Bein an deren Bein. Was glaubst du, wie schnell deren Beine weg sind?
Ja, und wenn man jetzt eine Frau ist, ich würde sagen, Shoppingtaschen sind die weibliche Antwort auf Manspreading. Man sollte sein Knie auf keinen Fall an dem Mann reiben.
Nee, das findet, denkt der sich auch so, du Luder.
Kontraproduktiv, genau. Eher Shoppingtäschchen verteilen, und zwar strategisch. Und öfters mal die Beine breit machen. Ja. Das hört sich jetzt anders an, als es gemeint ist. Was ich meine ist, ich habe von meiner Mutter früher mal bekommen, tu schön die Beine zusammen, du bist ja nicht beim Frauenarzt. Und ich saß halt immer so bequem rum, weißt du, Beine auseinander. Ich habe so richtig schön so Manspreading eigentlich gemacht, wenn ich zu Hause war.
Ich wollte gerade sagen, ich sehe das auch sehr, sehr oft bei Frauen. Also es ist halt gar nicht so sehr, dass das nur ein Männerphänomen ist. Ich denke halt auch oft, also was für ein Arschloch, und denke aber nicht genauso oft, aber ich sag mal, also jedes vierte Manspreading ist eine Frau.
Ja.
Wo ich dann auch denke, ihr seid auch nicht besser. Ihr seid auch nicht besser, trauen sich nur noch nicht so viele von euch.
Jedes vierte Manspreading ist eine Frau. Ja. Das ist wunderschön. Okay. Also, was tun gegen das plumpe Gesitze der Männer? Einfach mehr spreaden.
spread. Genau. Oder halt ich werde halt gerne zudringlich. Also, wenn mir irgendjemand auf den Sack geht und ich nicht das Gefühl habe, und ich das Gefühl habe, dass ich in einer Schlägerei zumindest nicht komplett leer ausgehe, sondern ihn noch mitnehmen kann, dann werde ich halt ernsthaft zudringlich. Und zwar im Zweifelsfall auch nur mit Blicken, dass ich ihn halt einfach anglotze und sowas. Also weißt du, so dieser, wo dann irgendwann jemand, was ist mit dir los, fragt. Und ich sage einfach, du bist mit mir los. Also ich mach das echt. Letztens war das auch, hat sich auch einer irgendwie auch so, stand so blöd. Und dann habe ich mich richtig mit meiner Schulter an ihm gerieben. Und dann hat der das halt gemerkt, hat blöd gegrinst und hat sich dann auch an mir gerieben. Woraufhin dann irgendwie die halbe U-Bahn in Gelächter ausgebrochen ist.
Echt?
Ja, manchmal kriegen es die Leute halt auch nicht mit. Man muss denen ja immer zugestehen, dass sie unachtsam sind. Die sind ja nicht immer Arschlöcher. Also wer immer ein Arschloch ist, ist der in der U-Bahn den Rucksack auf dem Rücken hält. Der ist halt doof. Aber ja. Aber das ist ja auch wieder ein anderes Thema. Apropos Thema. Oh, Robert fragt, könnte es passieren, dass wir in dem Moment, in dem künstliche Intelligenz entsteht, schon verloren haben, dass sich das Wissen und die Möglichkeiten derselben durch die globale Vernetzung ja exponentiell vergrößern würde? Ja. Nächste ja. Frage. Frage von Paul. Am Computer schaffe ich es immer, alles einigermaßen sortiert und geordnet zu haben. Ganz anders sieht es mit dem Rest der Wohnung aus. Wie hält man Ordnung? Wo liegt der Trick?
Ja, tell me about it.
Ja, der Search. Trick, also ich mache das halt am Computer auch nicht. Ich mache halt Search, don't sort. Also ja,
das mache ich auch.
Hm, falsches Konzept. Hm.
Also der Trick liegt eigentlich darin, alles sofort an seine Stelle zu legen.
Genau, jedes Ding braucht einen Platz.
Genau, jedes Ding bleibt ein Platz. Aber erzähl das nicht mir, denn ich kann damit nichts anfangen. Ich werfe grundsätzlich alles irgendwo hin, ja. Und mein Freund und ich, wir haben letztens so die Feststellung gemacht, dass die Broken Window Theory auch für den Wohnraum gilt. Also diese Theorie besagt ja, wenn in einem Stadtteil oder so eingeworfene Fensterscheiben zu sehen sind, dann ist das ein Signal für die Devianten. Hier ist sozusagen wenig soziale Kontrolle am Start, ja. Hier kannst du, und die Kriminalitätsrate wächst und so. Und diese Theorie trifft auch auf den Wohnraum zu. Das heißt, wenn ich nach Hause komme, ja, in mein Zimmer rein und da liegen halt mehrere Haufen von Sachen. Hier liegen Zeitschriften, ungeordnete, ein bunter Mix aus ungewaschener und gewaschener Wäsche. 1000 Haufen. Warum sollte ich dann meinen Schal in die Schublade der Kommode zurückstecken, wo er eigentlich hingehört? Nein, ich werfe den einfach dazu.
Es geht mir ja ähnlich. Ja.
Ja.
Also ich beschreibe meine Wohnung.
Deswegen ist es wirklich unvermeidlich, da eine Zero Tolerance Policy zu fahren.
Und sobald man die aufgibt, müllt es wieder voll. Das ist das, was mir gerade passiert ist. Und ich entmülle gerade wieder. Also ich entrümple gerade wieder mühsam. Ja, das ist halt echt so, dass ich immer wieder in einen Zustand komme, wo ich wirklich zu Leuten sage: Nee, wir können nicht zu mir. Lass uns woanders hingehen, weil in meine Wohnung sieht aus. Also ganz so schlimm ist es nicht mehr. Also here be dragons. früher habe ich immer gesagt, meine Wohnung sieht aus, dass jederzeit RTL 2 vorbeikommen und einen Film über mich drehen könnte.
Ja, ich habe das nie gesagt. Ich habe immer gesagt, nee, bei mir geht nicht.
Nee, ich
und habe die
mittlerweile
Leute dann
ehrlich.
Mit dem Gedanken allein gelassen, dass ich vielleicht jemanden umgebracht habe, der da liegt. Aber mir war das immer hochheilig.
Nee, zu mir können wir nicht wegen dem Verwesungsgeruch. Was? Wieso Verwesungsgeruch? Na, ist egal, lass uns ein Bier trinken. Ja.
Ja.
Wo waren wir? Genau. Ja, also das habe ich gelernt und das funktioniert eigentlich auch recht gut. Jedes Ding braucht einen Ort. Also wenn irgendetwas keinen Ort hat, dann fängt das nämlich an, durch die Gegend zu wandern. Und bleibt dann irgendwann liegen, weil irgendein anderes Ding hinterher wandert, was du dann interessanter findest oder so. Und das ist, und ich hab ja letztes Jahr schon angefangen, also ich habe ja eine 2,5-Zimmer-Wohnung und hab an einer Wand in diesem halben Zimmer, die ist schon voll Regale und habe jetzt kürzlich die andere Wand auch noch Regale eingebaut. Und da stehen halt wirklich so IKEA-Pappkartons drin und da stehen halt so Sachen drauf, wie was weiß ich, Kabel, Dingsbums, you name it, ne, was Leichen, Plutonium, Waffen, Drogen, also was man halt so lagert halt. Und das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Und ich merke gerade richtig, wie es auch wieder aufhört zu funktionieren, wenn du halt diese scheiß Batterien, die du gerade nicht brauchst, nicht in den Karton mit den Batterien tust, sondern erstmal liegen lässt. Das ist echt krass, ja. Also, wie hält man Ordnung? Indem man jedem Ding einen Platz zuweist und es auch immer wieder an diesen Platz zurückbringt. Die nächste Frage würde lauten, wie wird man diszipliniert? Die kann ich auch nicht beantworten.
Ja, ich auch nicht.
Matthias erzählt, ich finde das so nett, wenn die das selber einleiten. Der Matthias erzählt, mein Mitbewohner hat eine polnische Freundin. Die Beziehung befindet sich gerade in einer Krise, miteinander zu reden scheint aber nicht zu helfen. Vielleicht kann er kein Polnisch, sie kein Deutsch, ne? Kann ja sein. Jetzt die Frage, unter welchen Umständen sollte man eine Beziehung beenden, anstatt weiter zu versuchen, sie zu retten? Und gibt es kulturelle Unterschiede zwischen Deutschen und Polen, die dabei zu Missverständnissen führen könnten?
Puh, also ich glaube,
wann sollte man eine Beziehung beenden?
Ich würde sagen, wenn die schlechten Tage mehr sind als die guten Tage, und sich diese Situation nicht durch außergewöhnliche Umstände erklären lässt, wie etwa, keine Ahnung, der Partner ist gerade depressiv oder man hat als Paar etwas sehr Schwieriges durchgemacht, wie den Verlust eines Kindes oder sowas. Oder man hat tatsächlich Sprachprobleme, die Kommunikation scheitert daran, dass der eine nicht gut Deutsch kann und der andere nicht gut Polnisch. Und ich denke, wenn man wirklich der Überzeugung ist, dass es nur an der Kommunikation hapert, würde ich es mit einer Paartherapie versuchen.
Ja.
Aber wenn man jemanden findet, der viel besser zu einem passt als der aktuelle Partner, dann ist es meiner Meinung nach moralisch geboten, diese Beziehung zu beenden.
Ja. Weil letztendlich nutzt es niemandem, weder den alten beiden noch dem einen neuen. Ja,
ja, genau.
Was, glaube ich, auch sehr wichtig ist, das gilt für alle Freundschaften, habe ich, glaube ich, auch schon mal gesagt hier in der Sendung. Ich habe über die Jahre gelernt, dass eine Freundschaft vor allen Dingen daraus besteht, füreinander ansprechbar zu sein.
Ja.
Und ich, letztendlich, glaube ich, sind solche Paarbeziehungen auch kaum was anderes als enge Freundschaften.
Mhm. Sollten es auf jeden Fall sein.
Und wenn die Ansprechbarkeit nicht mehr vorhanden ist, also wenn das Kommunikationsproblem daraus besteht, dass man entweder einander nichts mehr zu sagen hat oder nicht hören will, was der andere zu sagen hat, was der für Bedürfnisse formuliert, dass man nicht davon ausgeht, dass der andere Recht haben könnte, wenn er Kritik an dir übt und so, dann lohnt sich das nicht mehr.
Ja.
Und Paartherapie kann ich nicht beurteilen, habe ich noch nie gemacht. Ich habe bisher nur Leute kennengelernt, die in einer Paartherapie waren, und das hat dann dazu geführt, dass die Beziehung, also das im Grunde, das ist die, wo die Therapie ihnen geholfen hat, die Beziehung sauber zu beenden.
Das ist wunderbar. Das ist doch eine tolle Lösung. Ich finde das gut.
Eigentlich auch, ja. Aber man geht ja eventuell dahin, um sie zu retten. Und dann ist das ja dann vielleicht
wenn
auch
es etwas zu retten, wenn es etwas zu retten gibt, wird es die Beziehung retten. Wenn es aber nichts zu retten gibt, dann hilft so eine Paartherapie, eine Beziehung, wie du sagst, sauber zu beenden. Ja. Also ich habe jetzt auch noch nie eine gemacht, aber wenn ich Probleme hätte, würde ich wahrscheinlich eine machen, weil ich das irgendwie sehr erfolgsversprechend finde. Wenn man mit jemandem nicht kommunizieren kann und dann ein Dritter dahinter sitzt, der vermittelt und der dir das alles aufdröselt. Und es ist ja tatsächlich so, dass wenige Menschen wirklich ein großes Kommunikationstalent besitzen.
Ja.
Vor allem, wenn Partner sehr unterschiedlich sind, also sehr verschieden voneinander, ist so ein Dritter, der vermittelt zwischen beiden sehr gut.
Ja.
Wenn einer, der erklärt, was der eine eigentlich meint, wenn er sagt, oder where he's coming from, weißt du, also welche Sachen den so geprägt haben, dass der eine Bedeutung reinlegt in etwas, wo die andere Person etwas ganz anderes sieht.
Ja.
Also da sehe ich jetzt den Vorteil.
Der zweite Teil der Frage lautete, gibt es kulturelle Unterschiede zwischen Deutschen und Polen, die solche Beziehungen problematisch werden lassen können?
Nö, das würde ich jetzt auf keinen Fall so sagen, aber erstmal, was ist ein Pole, was ist eine Polin? Ich würde sagen, wenn, ja klar, natürlich gibt es Unterschiede zwischen Deutschen und Polen, was mit der verschiedenen, unterschiedlichen Sozialisation zu tun hat.
Ja eben, also
natürlich,
die Deutschen sind alles
natürlich,
Nazis, die Polen klauen.
Nein, ich meine, wenn die Freundin jetzt zum Beispiel auf dem Lande aufgewachsen ist, dann wird sie zum Beispiel ein ganz anderes Männerbild, das mit entsprechenden Erwartungen einhergeht.
Aber
haben.
Das hast du ja im Inland auch. Also wenn du in Berlin aufgewachsen bist und irgendwie jemanden kennenlernst, der aus der tiefen bayerischen Provinz, aus dem 500-Seelendorf kommt,
natürlich,
da wird das nicht anders sein.
Natürlich, das ist es, was ich damit sagen will. Es hat nichts mit der polnischen Nationalität zu tun, sondern einfach damit, dass man sollte einfach immer mitdenken, dass die Menschen anders sozialisiert wurden. Und wenn man das mit berücksichtigt, kann man einfach das Problem besser beurteilen.
Ja, man nennt das Respekt, den anderen mitdenken.
Ja.
Ja. Ja, nächste Frage von Robert.
Überraschung.
Überraschung.
Hör mal auf zu nerven, Robert.
Ja, nee, das war ja schon, der kann ja nicht mehr aufhören. Dass Steve Jobs die Welt verändert hat, steht wohl außer Frage. Aber hat er sie, oder besser gesagt, unser Leben auch verbessert?
Ja, alles hat seine Vor- und Nachteile, gäh. Also ich würde schon sagen, dass er die Welt verbessert hat, wenn ich an das iPad meiner Mutter denke und die Freude, die es ihr bereitet, damit Fotos zu machen und auf Instagram zu stellen. Klar, mein Leben hat das iPhone auch radikal verändert.
Ich glaube
auch zum Positiven.
Ja, denke ich auch. Also das auch. Also dass diese ganzen negativen Auswirkungen oder Auswüchse, die das auch hat, dieses ständige Gucken, ob es was Neues auf Twitter gibt, ne, um sein Belohnungssystem zu aktivieren im Gehirn. Was anderes ist das ja nicht. Das ist halt jedes Mal ein Stückchen Schokolade, was du da kriegst, wenn irgendwie was Neues, Interessantes bei dir vorbeikommt. Das ist sicherlich blöd und problematisch. Andererseits, wer weiß, wie wir es sonst gemacht hätten. Ne? Vor 30 Jahren haben wir halt den ganzen Tag vor der Glotze gesessen und Scheiße geguckt. Und sonst, ja, ich denke auch, dass Steve Jobs das Leben der Menschen verbessert hat. Wahrscheinlich hätte es irgendjemand anders irgendwann anders auch getan, aber er war halt der Erste. Der ist halt mit diesem Internet in der Hosentasche, mit internetfähigen Computer in der Hosentasche angekommen und hat uns damit eine völlig neue Form der Kommunikation, nicht Form der Kommunikation, aber eine Struktur der Kommunikation übergeholfen, die heutige Welt überhaupt erst möglich macht. Die Welt wäre nicht so, wenn nicht jeder ein Smartphone in der Tasche hätte. Und daran hat Steve Jobs mit Sicherheit einen sehr, sehr großen Anteil. Ja. Jetzt mag man denken, vielleicht wäre die Welt besser, wenn sie nicht so wäre, wie sie ist. Aber wie wäre sie dann? Schöne Frage für die Vrindheit. Wie wäre eigentlich die Welt, wenn es keine Internetcomputer in unseren Hosentaschen gäbe?
Wo wären wir dann?
Wo wären wir dann? So. Die nächste Frage von Robert überspringe ich jetzt mal, weil die ist wieder mit Internet und außerdem hat Robert jetzt genug Antworten gekriegt. Jetzt kommt aber ein anderer Robert, aber immerhin. Der Robert würde gerne in Erfahrung bringen, welches denn der Lieblingsausdruck welches denn der Lieblingsausdruck eurer für Geld ist? Schotter, Kröten, Kies, Moos oder gar Euronen? Zur Zeitnähe, heute ist Sonntag, der 9. August 2015 in Santa Barbara, Kalifornien.
Ich sag Kohle. Aber ich denke mir nichts dabei. Ich denke auch nicht daran, dass es ein umgangssprachlicher Ausdruck ist. Ich sag einfach, hast du die Kohle schon überwiesen?
Ja, also wenn ich was anderes als, also ich sage Geld oder ich sage Euro. Manchmal Euros, aber eher nicht. Euronen finde ich total arm. Euronen ist für Leute, die auch zum Bleistift sagen.
Ja, genau.
Das kann man mal machen. Das kann man einmal machen. Aber ich finde, man sollte das nicht in seinen Alltagswortschatz übernehmen.
Ja, was total geil finde ich die Leute, die Euronen sagen und dann gleich Beifall heischen.
Oder auch, und keiner macht was, und dann kannst du halt wieder sagen, merkst du selbst, ne?
Ja.
2016, merkst du selbst, ne?
Ja, Slow Clap.
Slow Clap, genau. Das, was ich ganz lustig finde, ist euren, aber der Witz funktioniert nicht, das ist irgendwie eine Abstraktionsebene zu viel, ja, das kostet 3 Euren. Das finde ich eigentlich total lustig, aber das ist halt so ein Vrindheitsscherz irgendwie. Und sonst sage ich auch Kohle oder Kohlen, also Plural. Hast du die Kohlen schon? Aber ich nenne Geld eigentlich Geld. Weil das ist mir sonst zu anstrengend alles. Das ist, glaube ich, aber auch sowas, was mit den Jahren kommt. Ich habe auch keinen Bock mehr, so eine geistige Flexibilität mir vorzuheucheln, indem ich Wörter verdrehe. Das ist mir irgendwie, nee. Katharina wüsste gerne, was passiert, wenn Pinocchio sagt, dass seine Nase gleich wächst?
Verstehe nicht, ist das dann eine Lüge?
Weiß ich nicht.
Kann er denn wissen, ob seine Nase gleich wächst? Wenn die Nase nicht wächst, wird er gelogen haben.
Alle Kreter lügen, hm?
Ja. Keine Ahnung, ist mir zu hoch. Kein Bock jetzt darüber
nachzudenken. Wenn Pinocchio sagt, dass seine Nase gleich wächst. Also, wenn Pinocchio sagt, meine Nase wächst gleich. Und dass die Wahrheit ist, dann wächst seine Nase nicht. Ne? Wenn es eine Lüge ist, dann wächst seine Nase. Aber dann ist es ja die Wahrheit. Also wächst seine Nase nicht. Ja, es passiert also nix. Nee, dann wäre es ja eine Lüge, dann wächst ja die Nase, aber dann wächst ja. Ich glaube, man nennt das ein Paradoxon. Genauso wie alle Kreter lügen. Das hat einer aus Kreta gesagt. Darum. Ich weiß gar nicht mehr wer. Wer kam denn aus Kreta?
Keine Ahnung.
Demosthenes von Hepatitis. Thomas fragt dich. ob dein neues Buch, welches vor 13 Monaten bestellt wurde, beim Vorlesen der Frage wohl schon veröffentlicht ist? Ist die Schlacht gegen geheime Verlagsmächte ausgestanden und gewonnen? Nix für ungut und neugierige Grüße. Und hängt an. Super. Bestellung aktuell von Amazon. Wir können Ihnen jetzt den Liefertermin für Ihre Bestellung vom 26. Juli 2014 nennen.
Ja.
Voraussichtliches Lieferdatum Turbo Alexandra, Minigolf Paradiso, 31. Dezember 2016.
Ach so, diese Mail.
Super. Boah, super.
Ja, das ist ja herrlich. Das ist ja wirklich wunderschön.
Juli 2014 bestellt und
ja.
Warte mal, 11.8.2015 hat er gesagt, am 31.12.2016 kommt's. Aber wahrscheinlich müsste er es ja längst haben, ne?
Ein tolles Zeitdokument, ja. Also, das Buch ist erschienen am 20. Mai 2016. Das mit dem Dezember war wohl ein Versehen. Oder keine Ahnung, wahrscheinlich hat der Verlag randomly dieses Datum ausgewählt, das so weit in der Zukunft liegt, dass ich sie nicht mehr enttäuschen kann. Ja, also bis zu diesem Zeitpunkt wird sie das Buch ja wohl endlich zu Ende geschrieben
Ansonsten
haben.
Schreiben wir es selbst.
Ansonsten schreiben wir es selbst, planen wir noch genug Zeit ein, um die entsprechenden Ghostwriter zu beauftragen. Genau, so war das. Ja, und das Buch ist jetzt nach 3 Jahren Arbeit vollendet und auf dem Markt. Eine 9. Klasse in Luxemburg hat es bereits als Schullektüre gelesen. Es wurde empfohlen vom Institut für Jugendliteratur in Wien, auch als Schullektüre. Und am Samstag übrigens in Leipzig wurde mir eine Bachelorarbeit gezeigt mit dem Titel Der Kulturschock im Werk von Alexandra Tobor. So Leute, ich hab's geschafft.
Das ist ja cool. Geschafft. Das finde ich aber wirklich super. Cool. Ja, jetzt hat's es geschafft.
Ja, schade nur, dass sich dieser Erfolg nicht
alle,
in meinem Gehalt widerspiegelt.
Wir können alle sehr dankbar sein, von dir bespaßt zu werden. Hast du eigentlich schon ein neues Buch in der Mache oder wie sagt ihr Schriftsteller?
Ich weiß einfach
Also in Berlin
nicht.
Sagen wir in der Pipeline.
Pipeline. Okay. Ja, das sage ich halt
Aber
auch.
Das Problem ist, alles, was in der Pipeline ist, das kommt auch nie raus. Also jedenfalls nicht, wenn du
ja. Ich weiß wirklich nicht, wie es weitergehen soll mit mir. Ich habe keine Ahnung. Ich habe schon überlegt, eine Fortsetzung von Sitzen 4 Polen im Auto zu schreiben, weil die Geschichten, viele Geschichten sind einfach noch nicht erzählt und die wären cool. Mhm. Und ich hatte auch richtig Bock drauf. Ich könnte auch Sitzen wir Polen im Auto nochmal für Kinder schreiben, weil ich lese, vor Kindern lese ich immer so eine leicht veränderte Version, die einfach einfacher ist vom Sprachlichen und auch nicht so viele historisch-politische Hintergründe drin hat. Das konnte ich mir auch vorstellen. Aber was ich denn jetzt mache, ich habe keine Ahnung. Jetzt im Moment bin ich in so einer Phase, wo mir alles Intellektuelle zuwider ist. Ich will nicht denken, ich will nur noch fühlen und aufnehmen und Sachen erleben und mich einfach flashen lassen von der Welt und gar nicht so viel reflektieren. Okay. Irgendwann in einem Jahr oder in 2 Jahren wird sich das alles dann gesetzt haben und dann werde ich denken, boah, jetzt ziehe ich aufs Land oder in den Leuchtturm,
ja.
War auch immer, und mach mich wieder ans Schreiben. Aber gerade ist in meinem Leben so viel los, dass ich ehrlich gesagt keine Möglichkeit sehe, in nächster Zeit mich hinzusetzen und anzufangen, an etwas Konkretem zu arbeiten.
Verstehe. Ja, dann, was ist denn los? Es geht uns nichts an, ne? Nächste Frage. Und die kommt von Christoph. Ich habe mich gerade mit meinem Cousin über das Bildungssystem und Kindererziehung unterhalten und dieser hat die für mich schockierende Aussage getätigt, dass er es nicht schlecht findet, wenn Kinder zumindest leicht geschlagen werden, wenn sie etwas anstellen. Wer keine andere Möglichkeit findet, seine Kinder aufzuziehen, hat in meinen Augen keine verdient. Wie seht ihr das?
Ich sehe das anders.
Ich sehe das. Du siehst das anders? Du findest, dass Kinder geschlagen gehören?
Als Mensch, der echte Prügel bekommen hat,
ja.
Sage ich, ja, nein. Also die Auswirkungen von Prügel auf meine Psyche waren verheerend, ja. Während der pädagogische Nutzen gleich null war.
Ja.
Ja, das kann ich sagen. So, aber wenn ich mich jetzt in einen Elternteil hineinversetze, dass seinem Kind einfach nur einen Klaps gibt und zwar als Impulsreaktion und zwar auf eine Dummheit, die das Kind macht und zwar ganz spontan und unreflektiert, ja.
Ja.
dann finde ich das gut. Stell dir vor, das Kind läuft über die Straße, wird beinahe überfahren. Dann schnappe ich mir doch das Kind und hau ihm auf den Klaps, um ihm klarzumachen, hau mal, das war gerade eine schockierende Situation. Du hättest umkommen können, ja?
Natürlich.
Also, in so einem Fall. Oder das Kind ist dabei, ein anderes Kind zu beißen. Dann reiße ich das Kind auch vom anderen Kind los und gebe ihm einen kleinen Klaps, einfach nur, um es aufzurütteln, aber nicht, wenn das Kind eine schlechte Note mit nach Hause bringt und ich sage, so, jetzt lege ich dich aber übers Knie, jetzt wirst du dafür bestraft. Das geht überhaupt nicht. Aber als Impulsreaktion.
Ich finde das als Impulsreaktion.
Finde ich das total nachvollziehbar.
Ich finde das entschuldbar. Als Impulsreaktion finde ich das entschuldbar. Was man sich nicht einbilden sollte, ist, dass man mit Dresche eine Verhaltensänderung herbeiführen kann. Ansonsten kann gerne jeder mal, der meint, seine Kinder schlagen zu müssen, um eine Verhaltensänderung herbeizuführen, bei mir vorbeikommen. Dann werden wir mal gucken, wie Dresche eine Verhaltensänderung herbeiführt und wie nicht. Das funktioniert halt nicht. Ja. So, und darüber muss sich jeder im Klaren sein. Und ich finde tatsächlich, wer keine andere Möglichkeit sieht, als per Gewalt, Verhaltensänderung zu erzeugen, der sollte sich überlegen, seine Kinder vielleicht irgendjemandem zu überlassen, der sowas nicht nötig hat. Ja.
Ja.
Ja, ja. Nein, ich finde das auch absolut, diesen Klaps, den finde ich natürlich entschuldbar. Ich weiß nicht, ob es auch anders geht, kann ich nicht beurteilen. Ich war noch nicht in so einer Situation. Ich bin sicher, dass es auch anders geht als mit diesem Klaps, aber ich kann verstehen, wenn jemand den Klaps gibt, ja. Aber wie gesagt, das ist auch was, wo ich dann hinterher hingehe und sage, das ist entschuldbar, dass du das in dieser Situation gemacht hast. Aber ich würde im Leben nicht daraus ableiten zu sagen, darum darf man das stets und ständig machen. Nee. Also auch nicht, um Grenzen aufzuzeigen. Das muss anders gehen. Mm. Dann kommen natürlich dann alle raus und sagen, mir hat es ja auch nicht geschadet. Ne?
Ja, aber hat es.
Ja, hat eben es. Hat es. Sonst würdest du dein Kind nicht schlagen, du Arschgesicht. Ja. Eine Frage von Robert. Werden die Kommentare bzw. Meinungen dadurch, dass sie heute jeder und zu jedem Thema abgeben kann zur Makulatur, sollten wir sie uns nicht einfach sparen? Es geht um Facebook-Kommentare und sowas.
Bitte sparen. Bitte.
Ja, spart
bitte.
Sie euch.
Spart euch. Ich kann es nicht mehr. Also ja.
Und vor allen
überall,
Dingen,
was mit meinen ist, es geht an mir vorbei.
Ja, was man sich echt versuchen kann zu verinnerlichen, das ist nicht einfach, vor allen Dingen, wenn man es anders gewohnt war, lange Zeit. Wenn du nichts Nettes zu sagen hast, sag's nicht. Sag's einfach nicht. Was wozu? Ja, also wenn du nichts Nettes zu sagen hast, oder sagen wir mal, wenn du nichts Konstruktives beizutragen hast, trag doch einfach mal gar nichts bei. Weil kaputt machen kann jeder. Das dürfen die Kinder, dafür kriegen die auch Hämmerchen und sowas. Oh Gott, Michael fragt, das musst du beantworten, ich bin ja nicht so. Warum ist das Y im Deutschen kein Vokal?
Im Polnischen ist es ein Vokal.
Ach, warum ist das Y im Polnischen ein Vokal?
Weißt du, ich glaube, das ist deswegen, also zum Beispiel Frisier, ja, ist der Friseur. Das Y, das ist einfach ein, ja. Und im Deutschen, denk mal an mittelalterliche Sprache, wie man frei geschrieben hat. Frei.
Genau.
Frei.
Wurden derer zwei füsiliert, das zwei dann mit
zwei. Genau. Zwei. Das heißt, das Y glich einem J.
Ja.
Also was kein Vokal, sondern ein Konsonant. Und dann wurde es später in ein I verwandelt. Aber ursprünglich war es ein J. Und ich glaube, deswegen ist es im Deutschen auch kein Vokal.
Ja.
Ich weiß es nicht. Grund. Ich bin kein Sprachwissenschaftler.
Naja, und
das gerne
Y,
genau wissen.
Das Y, wie spricht man das denn aus? Ist es denn ein Ü? Oder ist
es ist ein Ö.
Ein Ö.
So wie der Bayer das Ä ausspricht.
Ja. Darum
Meine
Güte. So. Darum ist das Y kein Vokal. Jetzt habt ihr das gelernt, hoffe ich. Schnell weg mit der Frage, schnell die nächste. Aber es ist echt eine nette Frage, die kann man auch, wenn sich einer aufplustert als Bildungsbürger und so. Ja, dann erklär mir doch mal, warum das Y kein Vokal ist. Eigentlich eine super Frage. Tim wüsste gerne, was für Blogs lest ihr regelmäßig? Was könnt ihr empfehlen?
Ich lese keine Blogs, aus demselben Grund, warum ich keine Meinungen lese im Internet. Blogs sind für mich sowas von durch. Ich lese keine Blogs. Ich weiß nicht, was sie mir geben sollen, außer das Zeug, was irgendein Mensch, den ich nicht kenne, im Kopf hat.
Es gibt sicherlich ein paar Menschen, bei denen lese ich gerne, was sie im Kopf haben. Aber mein Problem, also ich lese Blogs von Leuten, die ich persönlich kenne, was weiß ich, Anke Gröner, Jens Scholz, solche Leute.
Genau, das ist was anderes.
Genau, ja. Das ist tatsächlich eine Form, so einseitig Kontakt zu denen zu halten irgendwie. Mhm. Aber dass ich jetzt sagen würde, so dieses und jenes Weblog ist absolut notwendig, das sehe ich leider nicht, weil ja, abgesehen von den persönlichen Geschichten, die dann auch nur notwendig sind für mich, weil ich irgendeine persönliche Beziehung dazu habe, ist es halt sehr oft, wirklich sehr, sehr oft nicht schön geschrieben, sehr oft viel zu lang. Also was mich an Blogs wirklich stört, ich habe da auch das Gefühl, dass das früher nicht ganz so schlimm war, ist, dass so ein Gedanke, statt ihn hinzuschreiben, irgendwie auf 27 verschiedene Arten neu formuliert wird und da wird meandriert und und ja, nee, ich tatsächlich auch nicht mehr so gerne. Und das Schlimme ist halt, die meisten Blogs, die ich so finde oder über die ich so stolpere, sind dann halt auch Geschichten, naja, da werden halt Geschichten aus der Zeitung wiedergekäut. Und dann kann ich halt auch die Primärquelle lesen. Und es ist halt auch oft, oder mittlerweile wirklich sehr, sehr oft so, dass ich mir alle Gedanken, die ich da so lesen kann, selbst längst gemacht habe. Mhm. Das ist auch so ein Problem bei Kommentaren, dass ich oft denke so, ja, glaubst du eigentlich, also gerade in den Social Networks, also auf dem Blog, also auf rind.de oder auf Stackenblochen ist das echt kein Problem, da sind die Kommentare wirklich fast immer nützlich. Aber so gerade so Social Media Replies, da denke ich mir fast jedes Mal, sag mal, glaubst du, Honk, eigentlich, ich hätte diesen Gedanken nicht mitgedacht, bevor ich das aufgeschrieben habe? Das ist so, ja, nee. Guten Gewissens einen Blog empfehlen, kann ich gerade nicht. Die ganzen Food-Blogs, doch das ist noch was ich schön finde. So Culinary Pixel und so. Also das finde ich wirklich schön. Cucina Piccina. Ja. Aber, ja. Aber das sind halt auch, ist das ein Blog? Ist das, ich finde halt auch so, das ist halt eine Webseite, da schreibt jemand über Essen. Das finde ich schön, aber sonst ist da nur noch wenig Erkenntnisgewinn drin und ja. Punkt. Also ich würde jetzt wirklich nicht große Empfehlungen aussprechen können und wollen. Nee. Aber es ist eigentlich eine gute Frage. Eigentlich muss ich das mal zusammentragen. Eigentlich muss ich mal gucken, was lese ich denn regelmäßig? Also, wen ich wirklich regelmäßig lese, ist Fefe. Dafür hassen mich auch viele, dass ich den lese, weil Fefe eine ungeheure publizistische Macht hat und der Verantwortung, die damit zusammenhängt, oft nicht gerecht wird. Aber ich finde da viele schöne Anregungen, mal die Realität in eine andere Richtung zu denken, sagen wir mal so. Gleichzeitig habe ich aber auch immer im Hinterkopf, dass der da extrem rumtrollt. Und wer in seiner, wie nennt man das denn, in seinem Charakter wenig gefestigt ist, sagen wir mal so, der läuft sehr schnell Gefahr, von Fefes Block in eine Richtung gelenkt zu werden, die auch Fefe nicht recht ist. Mhm. Das ist jetzt mal so allgemein formuliert und das ist, ja. Also man muss da schon mit Vorsicht genießen, aber dann findet man da echt interessante Anregungen, finde ich nach wie vor. Und er ist, das finde ich halt auch ganz gut, also wenn er dann rumpumpt und man ein gutes Argument hat gegen das, was er da rumpumpt, ist er auch bereit einzuräumen, dass er falsch gelegen hat. Das finde ich immer sehr, sehr gut daran. Ja, jetzt habe ich Fefe empfohlen. Dafür kriege ich wieder Dresche auf dem Kongress. Naja, aber so ist das. Ich kriege ja eh mal Dresche. Alle hassen mich, alle dreschen mich. Mayo fragt. Mayo.
Wie heißt denn der richtig? Majoran
Mario,
oder was?
Mario, genau, Majoran. So. Majoran Meier. Mario Jan Meier. ja, er fragt. Gibt es noch andere Podcasts wie die Vrindheit, welche ihr empfehlen könnt? Ich höre Menschen gerne beim Philosophieren und Abschweifen zu. Außer der Vrindheit, dem Realitätsabgleich und Sanft und Sorgfältig kenne ich aber keine anderen Formate. Entweder reden interessante Menschen über langweilige Probleme von Fremden oder es wird wie Domian oder die Late Line oder es wird schnell zu technisch. Methodisch Inkorrekt oder Tim Pritlove.
Ja, lieber Majoran.
Lieber Majo, Radio 2. Radio 2
finde ich. Bleib mal achtsam. Was?
Radio 2 finde ich gut. Das ist eine Sendung, die gibt's bei uns auf Radio 1 immer freitags mit Tommy Wosch und Gotti Gottschild. Und die beiden sind halt wahnsinnig. Und ich finde das sehr lustig. Also man muss es einfach mal gehört haben, es ist schwer zu beschreiben. Es hat einen Charakter einer Magazinsendung, aber eigentlich ist es das nicht. Und am Ende der Sendung rufen sie immer Gottis Mutter an und fragen, wie es war. Also das ist halt ein bisschen komisch. Also das finde ich ganz gut. Tja.
Ich wollte gerade ankündigen, dass ich mit einem neuen Projekt am Start bin.
Oh.
Aber mehr darf nicht verraten. Oh.
Was vielleicht auch interessant ist, Disclaimer, es ist meine Frau, über die ich jetzt rede, der Lila Podcast von Katrin Rönicke. Ich finde das gut, was die Mädels da machen.
Ja, das ist super. Das ist Hammer. Das ist mein Lieblingspodcast seit eh und je.
Weil die machen halt nicht so einen komischen Feminismus, sondern die gucken halt einfach durch die Augen einer Frau oder durch die Augen von Frauen auf die Welt.
Vor allem durch die Augen intelligenter Frauen.
Ja, das kommt erschwerend hinzu, ja.
Ja.
Also das finde ich auch gut. Was gibt's denn noch? Also die Lage der Nation finde ich nicht schlecht. Ich finde auch den Aufwachen-Podcast nicht schlecht, aber das ist mir halt zu sehr an aktuellen Aufhängern dran. Also es ist halt immer aktuelle Politik, was sicherlich interessant ist und was auch nützlich ist und was auch wichtig ist, aber ich mag halt, und ich vermute Mario auch, gerade die Abseitigkeit einer Sendung wie der Vrindheit, weil das hat halt nichts damit zu tun. Also wir zeichnen diese Sendung auf einen Tag, nachdem ein Wahnsinniger mit einem Sattelschlepper in den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz gefahren ist. Da könnten wir jetzt natürlich drüber reden, aber tun wir halt nicht, weil die Sendung macht was ganz anderes. Ja, das war so, was ich jetzt spontan empfehlen könnte. Nee, sonst habe ich habe gerade wirklich nochmal in mich bin ich gegangen, aber ja. So. Andreas wüsste gerne, was wir von Bielefeld halten. Da war ich noch nie. Warst du schon mal in Bielefeld?
Ich war schon mal in Bielefeld und zum zweiten Mal erzähle ich, dass ich schon mal in Bielefeld war und zum zweiten Mal grüße ich ganz herzlich meine Bielefeld-Connection. Sommer 1976, 97. Ja, die Angesprochenen wissen, wer gemeint ist. Ich grüße Sie ganz herzlich, Bielefeld.
Nee, in Bielefeld war ich noch nicht. Ich kenne Leute aus Bielefeld. Die treffe ich immer mal wieder, so einmal im Jahr. Ich glaube, sie heißen Jan und Silke.
Von denen hast du auch
schon erzählt. Ne? Und jedes Mal, wenn ich sie treffe, denke ich, scheiße, hießen die jetzt Jan und Silke? Und ich glaube, es stellt sich dann jedes Mal irgendwie raus, dass sie Jan und Silke heißen. Und das ist mir halt total peinlich, weil eigentlich will ich treffe die einmal im Jahr. Und eigentlich will ich jetzt mal, ich habe euren Namen schon wieder vergessen. Und das ist mir so peinlich. Ich weiß überhaupt nicht, wie merkt man sich Namen so, dass man sie nie wieder vergisst? Das war eine Frage!
An mich?
Ja, sicher.
Ach so, nein, ich denke nur die ganze, weil ich bin total in Gedanken versunken, weil ich noch bei der letzten, Frage mit diesem Typen, der nach Podcast, Laber-Podcast sucht, der gerne Menschen beim Philosophieren zuhört und so. Und ich frage mich die ganze Zeit wirklich, und dadurch bin ich echt abgelenkt, was macht eigentlich den Reiz solcher Sendungen aus? Ich würde es wirklich gerne wissen, weil ich würde mir die Vrindheit ganz bestimmt nicht anhören, wenn ich nicht zufällig die Alte wäre, die sie macht.
Mhm. Mir fällt noch was ein, was man sich noch anhören kann, und zwar sind das die Sachen, die der Kollege, in dem Moment entfällt mir der Name, arbeitet bei Dreisat, macht auch viel so Philosophie-Sendungen und sowas. Fällt mir gar nicht ein. Verdammt, reiche ich nach. Dreisat, Philosophie. Ich mache jetzt mal, was man nicht machen sollte, nämlich während der Sendung googeln.
Jürgen Wiebeke.
Jürgen Wiebeke ist vom WDR, der macht das.
Ja, der ist super.
Ja, das kann man sich anhören, genau. Wie heißt denn das?
Das Philosophische Radio.
Das Philosophische Radio, genau. Mann, wie hieß denn der Kollege, der auf Dreisat? Bin ich jetzt irgendwie völlig... Nee, fällt mir nicht ein. Irgendwer wird's wissen und entweder im Laufe der Sendung noch auf Twitter mir sagen oder in die Kommentare packen. Nee, weiß ich nicht mehr. Du wolltest wissen, warum solche Sendungen wie unsere gehört werden. Ich kann das auch nur vermuten, weil wir so sympathische Leute sind.
Ach so, Freunde im Ohr.
Freunde im Ohr. Das ist mit Sicherheit ein Effekt, den es hat. Also Freunde im Ohr ist so ein Lindenstraßeneffekt. Ne? Ich glaube, wenn man das lang genug macht, gehört man halt irgendwann irgendwie so dazu. So, mhm. Weißt du, so, ja, ja, da sind die beiden wieder. Hören wir mal, was sie zu erzählen haben. Und was, glaube ich, ein nicht zu unterschätzender Effekt ist, ist bei allem Scheiß, den wir hier reden, ja? Oder selbst wenn wir Scheiß reden, bieten wir doch sowas wie Orientierung. Und Orientierung ja. ist wichtig. Also ich brauche mhm. ich brauche auch Orientierung. Ich muss mich an, stets und ständig an irgendwas orientieren können. Und das ist entweder, also die einfachste Form der Orientierung ist entweder Abgrenzung, indem ich sage, der Klein redet Scheiße. Das ist Orientierung. Oder indem ich mich anschließe und sage, ja, cool, so sehe ich das auch. Oder endlich habe ich eine Möglichkeit, einen Sachverhalt irgendwie zu sehen. Ich kann mir vorstellen, dass das daher kommt.
Mhm.
Das kann ich mir wirklich vorstellen. Das, ja.
Ich habe nur einfach so einen Anspruch, ich will so viele Fruchtfleisch und so viel Inhalt wie nur möglich. Eine Sendung zum Beispiel wie das Philosophische Radio, hammergeil, denn der Jürgen Wiebeke, der ist immer top vorbereitet. Ja. Der weiß, wie man ein Gespräch führt und die Gäste, die er immer hat, die Professoren und Professorinnen, die kennen ihr Thema in- und auswendig. Die reden keinen Bullshit. Ja. Alles, was die sagen, hat Hand und Fuß. Sowas höre ich mir gerne an. Aber ich höre nicht gerne zu, wie Menschen gerade dabei sind, sich irgendwelche Gedanken zu machen.
Mhm.
Und dabei endlos abschweifen. Wirklich, das macht mich geradewegs aggressiv. Deswegen meine große Verwunderung darüber, wie manche Menschen sich solche endlos langen, dreistündigen, vierstündigen Laberformate reinziehen können.
Das tun sie nicht. Also immer wenn ich mal frage, also es passiert ja gelegentlich, dass Leute sich bei mir beschweren, weil die Sendungen so kurz sind. Ich immer denke so, Alter, was machst du den ganzen Tag? Also eine der Das Kondensat aus dem Feedback zu Sendungslängen, was ich so bekomme, ist, ich höre nicht die ganze Zeit aufmerksam zu. Mhm. Ich möchte aber, dass geredet wird im Hintergrund. Mhm. Und wenn ich hinhöre, dann muss das irgendwie gut sein.
Ja.
Wie auch immer. Ob es dann schlau ist oder lustig oder
unterhaltsam.
Das ist dann egal. Also das ist so das Kondensat des Feedbacks, das ich über die Jahre gekriegt habe.
Okay.
Und ich vermute mal, das unterscheidet uns dann halt auch vom Philosophischen Radio zum Beispiel. Das Philosophische Radio hörst du von Anfang bis Ende aufmerksam, als würdest du ein Buch lesen.
Ja, genau.
Die Vrindheit hörst du nebenbei. Ja, da ist es halt egal, jetzt mal aufzustehen, in die Küche zu gehen, sich einen Kaffee zu machen, nach 10 Minuten wieder reinzukommen und dann quatschen wir über was anderes.
Ja.
Das ist halt ich glaube, das ist eine viel größere Beiläufigkeit hat, was wir hier machen und eher so ein Begleitmedium ist und nicht, Siehst du, und eine Rückmeldung auf Twitter gerade sagt, und genau deswegen höre ich gerne NDR Info, wenn gerade kein Podcast zur Hand ist.
Mhm.
Hauptsache, es sagt einer was. Weil, ey, Musik, oh Mann, das ist so anstrengend. Musik ist so anstrengend. Ja. Frage von Mr. B. Um genau zu sein, von Björn. Wie schafft man es, authentisch zu sein? Klingt so einfach, der Spruch, sei du selbst. Irgendwie spielt man doch trotzdem meistens irgendeine Rolle.
Ja. Gutes Thema. Ich finde ja, es gibt kein wahres Selbst. Es gibt so etwas nicht wie das wahre Selbst, den inneren Kern, bla bla bla. Es gibt eigentlich nur das, was wir tun und wie wir uns anderen gegenüber verhalten. Und das ist unser Selbst in diesem Moment. Und was die Leute wohl meinen, wenn sie von Authentizität und so weiter sprechen, ist einfach das Gefühl, dass sie... Also was steckt hinter der Sehnsucht nach Authentizität? Das ist so dieses Gefühl, nicht im Einklang mit seinen Werten und Überzeugungen zu leben. Und das ist das, was das Authentische ausmacht. Das ist wieder authentisch im Gegensatz zu prätentiös. Mhm. Authentisch bedeutet, im Einklang mit dem zu leben, was man kennt und was man kann und was man weiß, und sich seinen Fähigkeiten entsprechend selbst darzustellen und Dinge zu machen, die man für richtig hält und nicht Dinge, die in Mode sind oder die von irgendwelchen äußeren Instanzen gefordert werden. Und natürlich hat der Kapitalismus auch längst Besitz ergriffen von der Authentizität und will sie uns als Set von ästhetischen Konventionen verkaufen, wie irgendwelche bröselnden Möbelstücke oder neue Turnschuhe, die auf alt waren oder so, was sie wiederum zu etwas total Prätentiösem macht natürlich. Jedenfalls, also ich denke, dass jemand zig Rollen spielen kann, die aber alle im Einklang mit seinen Werten stehen.
Ja. Ja, natürlich. Und auch diese Werte, vielleicht bis auf ganz, ganz wenige Prinzipien, die man irgendwo in frühester Kindheit mal eingeprägt gekriegt hat, die sind nicht absolut, sondern das sind so wabernde Dinger, das sind so Clouds, die mal hierhin, mal dorthin ausschlagen. Meinungen bilden sich immer wieder neu. Darum finde ich ja, so eine Eigenschaft, die ich zum Beispiel ganz fürchterlich finde an Menschen, ist Gnadenlosigkeit. Mhm. Das sehen wir gerade, um einen aktuellen Bezug zu nehmen, an dieser völlig absurden Hetzjagd auf André Holm. Diesen Staatssekretär hier in Berlin, der vor 27 oder 26 Jahren mit 18 zur Stasi gegangen ist, und da ein paar Wochen war, dann ist die DDR zusammengebrochen, wo jetzt wirklich angezweifelt wird, dass er diesen Staatssekretärsjob machen könnte, weil er vor einem Vierteljahrhundert diese Entscheidung mal getroffen hat. Das sind so Sachen, wo ich denke so, Leute, das geht nicht. Du kannst nicht von jemandem annehmen, dass er immer bei derselben Meinung bleibt, dass seine Einstellung sich nie ändert. Das sind so Sachen, die ich nicht, das geht nicht. Also es wird ständig neu verhandelt. Und das ist es, glaube ich. Ich glaube, wichtig ist, man nennt das auch Integrität, wichtig ist, dass das, was man sagt und das, wie man ist, möglichst identisch ist. Also das macht das, glaube ich, auch aus. Also dass ich nicht irgendwie so eine Textbildschere zwischen dem, was ich über mich erzähle und dem, wie ich tatsächlich bin, aufmache, sondern dass die Leute sich darauf verlassen können, dass du bist, wie du bist, wenn sie,
ja, genau. Also dieses
Berechenbarkeit
ist sehr,
aber nicht in so einer Absolutheit, nur weil schöne Anekdote. Ich habe gerade eine Flasche Rotwein aufgemacht, die war von 2004. Und die habe ich, keine Ahnung, 2006 oder so gekauft und seitdem lag die rum. Ein australischer Rotwein war das. Hab den aufgemacht, hab ihn getrunken, total schöner Wein, also wirklich toll, aber halt, ich würde mir den nie wieder kaufen. Also es ist ein super Wein, aber ich würde mir nie wieder kaufen, weil mein Geschmack sich über die Jahre jetzt verändert hat. Mhm. Und das finde ich halt auch wichtig, dass ich finde es auch vor allen Dingen wichtig, wenn man von jemand anderem Authentizität erwartet, dass man ihm auch zubilligt, dass er heute ein anderer ist als vor 3 Jahren oder 5 oder 10 oder 30. Das ist, glaube ich, auch oft ein Problem. Also Leute sehen auch dann nicht mehr authentisch aus, wenn sie aufhören, sich zu entwickeln, obwohl sie sich entwickeln. Also wenn ihre Außendarstellung entweder eine Entwicklung zeigt, die sie selber nicht gemacht haben, oder ihre Außendarstellung so aussieht, als hätten sie sich nicht entwickelt, obwohl sie sich entwickelt haben. Diese
ja,
Diskrepanz zwischen Gesagtem und Gelebtem, oder wie man das nennen mag, das ist, glaube ich, das Scharnier, an dem das stattfindet.
Interessant finde ich ja auch Vertrauen in Marken. Marken dürfen nicht von einem Tag auf den anderen ihr Logo verändern. Mhm. Aber sie dürfen sich verändern. Also so Marketingberater sagen dann, hey, wenn ihr euer Logo irgendwie fresher erscheinen lassen wollt und das auf lange Sicht verändern wollt, dann macht es graduell, ja, so dass der Kunde es einfach nicht merkt. Mhm. Der merkt dann vielleicht da, okay, die Schrift ist leicht anders, das N ist jetzt so ein bisschen gekippt und so, aber das muss einfach schrittweise gehen und so sozusagen als natürliche Entwicklung erscheinen und nicht bam. Also da gab es wohl so einen Skandal mit Gap oder Gap.
Diesem Klamottenladen.
Ja, genau. Die haben wohl irgendwann einen Logowechsel gemacht, wirklich von einem Tag auf den anderen ein komplett anderes Logo oder komplett andere Schrift oder sowas. Mhm. Und das hat dazu geführt, dass die Leute dieses Produkt nicht mehr gekauft haben, weil es halt nicht mehr das war, was ihnen dieses gute Vertrauen gegeben hat. Also stell dir vor, Adidas würde diese Lilie abschaffen und stattdessen irgendwie mit, keine Ahnung was, werben. Mit
Kleeblatt.
Smoothie oder so. Ja. Kleeblatt, genau. Das willst Smoothie. Du doch nicht.
Ja.
Ja, es ist mir nur so eingefallen.
Ein Adidas Smoothie. Gibt's auch bald, bestimmt. Diversifizierung. Ja. Ich überlege gerade, ob man das irgendwie in einen schönen, was ist Authentizität? Ja, wie du sagtest, Verlässlichkeit eigentlich. Also nicht Berechenbarkeit, sondern eher Verlässlichkeit. Also man kann sich halt darauf verlassen, dass derjenige, der einem gegenübersteht, der so ist, wie er sich darstellt. Mhm. Ja. Und das ist dann halt auch so sein, wie man ist, letztlich.
Ja.
So, und wie man ist, ist von Situation zu Situation, von Situation zu Situation natürlich immer unterschiedlich. Und dann, darunter liegen, finde ich, aber immer noch ein paar Prinzipien. Also es gibt so ein paar Prinzipien, an denen halte ich immer fest, da komme ich nicht drüber weg, die finde ich unverzeihlich. So halt. Also das gibt's halt trotzdem. Aber das sind halt so Primärtugenden, ja, die sollte halt jeder haben, die stehen schon in der Bibel wahrscheinlich. Ja. Nächste Frage von Björn. Warum sind Kinotickets immer gleich teuer, egal um welchen Film es sich handelt, egal ob teuer oder billig produziert, egal ob Blockbuster oder Low-Budget-Produktion? Überall bestimmt die Nachfrage den Preis, nur beim Kino nicht. Warum? Kinopreisbindung.
Wieso? Das
Filmpreisbindung,
gibt's
die gibt es glaube ich nicht, ne?
Buchpreisbindung.
Filmpreisbindung gibt es glaube ich nicht. Es ist.
Mir ist das aber auch neu, dass Kinofilme überall gleich kosten. Ich weiß es gar nicht.
Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich unterschiedliche Preise bezahlen würde, außer wenn es irgendwie mit Überlänge und 3D und so ist. Aber sonst habe ich auch das Gefühl, dass es immer das Gleiche kostet. Zumindest in einem Kino, also in einem Betrieb. Das wird so eine Mischkalkulation sein, dass sie halt sagen, okay, wir können jetzt halt Star Wars können wir jetzt nicht auf 15 Euro machen, dafür machen wir halt Star Wars 11 Euro und den anderen Film da auch 11 Euro, der eigentlich nur 7 kosten dürfte oder so. Ich vermute mal, dass das so. Aber wissen tue ich das tatsächlich auch nicht. Filmverleih und Kinobetrieb ist mir fremd, habe ich noch nie reingeguckt.
Was mir gerade einfällt, wir haben letztens, also ich spreche jetzt als Buchhändlerin, eine Info bekommen, eine brisante neue Info, dass jetzt nur Aufkleber auf Büchern verboten sind. Also weißt du, da steht nur 9,99.
Finde ich gut.
So Aufkleber, nur 5 Euro. Das ist jetzt verboten, weil das Buch soll ein Kulturgut bleiben und darf nicht sozusagen als Ramschartikel dargeboten werden. Und es soll aber auch Kunden nicht vermittelt werden, dass Bücher, die eigentlich billiger verkauft werden, weil sie, wie heißt denn das? Weil sie verramscht werden, tatsächlich. Also so eine Restauflage ist noch da und die muss verramscht werden. Es soll halt nicht der Eindruck entstehen, dass es sich um gute Bücher handelt, die zufällig jetzt reduziert sind, ja.
Also,
ja, und du machst dich halt strafbar auch
gut,
als Buchhändler,
wenn man sagt,
solche
wir
Bücher
verbieten
überhaupt Aufkleber,
auf denen steht nur 3,99.
Aufkleber drauf sind.
Ich fände das auch gut, wenn man das überall verbieten würde, weil das ist nämlich Augenwischerei. Also das ist halt, da werden halt die Kunden verarscht. Die Begründung, Kulturgut, yada, die finde ich so albern, dass ich finde, man sollte sich Aufkleber drucken lassen und durch die Buchläden marodieren und da überall nur draufkleben. Das einfach nur draufsteht, ohne Preis. Also das ist doch total, das ist wieder so typisch.
Ja, das hat mich auch sehr gestört, weil du kannst zwischen zwei Buchdeckel wirklich den allergrößten Scheiß stecken. Und
das ist doch auch wieder so.
Das Buch ist schon lange kein Kulturgut mehr.
Ja.
Ein Text.
Das ist halt auch eine Brückentechnologie.
Ein bestimmter Text
ist Kulturgut. Trägermedium verändert sich halt.
Aber nicht das Buch als Buch.
Das ist ein Brückentechnologie-Buch. So. Naja.
Ja, Brückentechnologie.
Aber gut, das ist halt auch so dieses, es gibt halt, also gerade da, wo, mir fällt das halt immer wieder, gerade da, wo das Bildungsbürgertum sehr stark vertreten ist, ne? Wir haben eine ganze Wand voll Bücher, darum sind wir schlau. Gerade da herrscht so ein bizarrer Konservatismus irgendwie immer. Nein, das ist ein Kulturgut, das dürfen wir nicht abwerten, indem wir nur draufkleben. Ein Text, den man digital liest, der ist weniger wert als ein Text, den man auf Papier. Das stimmt halt nicht, ne? Ich gestehe jedem zu, lieber ein Buch in der Hand zu haben, also lieber Papier in der Hand zu haben, darin zu lesen. Ich finde das auch eigentlich angenehmer. Haptisch als so ein E-Book-Reader. Aber deswegen zu sagen, dass ein E-Book.
Ja, aber dann sollen die sich doch alle mehr Mühe geben. Jedes verdammte Buch sollte so wunderschön aussehen, wie die Maschine steht still. Wenn jedes Buch so aussehen würde,
und
dann würde
vor
ich
allen
den
Dingen,
Scheiß auch kaufen.
Nicht, also Bücher sind halt oft sehr teuer. Oh. Also es gibt halt, also das Problem ist halt, dann ist halt irgendwie so ein fester Einband drum und dann kostet es direkt 30, 40 Euro. Und das ist sehr viel Geld. finde ich. Also ich finde, man müsste Bücher auch günstiger machen insgesamt. Okay, ja klar, stimmt. Dann das der Wert, den ich
oder
den
schöner, ich dann wird der Preis gerechtfertigt.
Der Marcel fragt: Wann hört bei euch die Hilfsbereitschaft gegenüber Verwandten ersten Grades auf? Zum Hintergrund: Ich habe eine Schwester, die ihr Leben seit mehreren Jahren nicht auf die Reihe bekommt. Ihren Hartz-IV-Satz hat sie schon am 3. ausgegeben, sodass ich die Anlaufstelle bei allerlei finanziellen Problemen bin. Zwar könnte ich ihr immer helfen, habe aber nicht das Gefühl, dass es dadurch auch nur im Ansatz besser wird und mache es letztendlich nur, weil ich mich familiär verpflichtet fühle.
Okay, das ist ein guter Punkt. Also manchmal hilfst du. Meistens sogar kann man jemandem viel besser helfen, indem man ihn in Ruhe lässt. Und besonders in diesem Fall finde ich es sinnvoll, ja, die Schwester geringfügig zu unterstützen. Aber nicht, dass ich ihr einfach alles Geld gebe, was sie zum Leben braucht, sozusagen ihr ihre Miete bezahle, ihre Krankenversicherung komplett übernehme.
Das ist das, weil das Entwicklungshilfeproblem.
Das
ist das
zu einer bequemen Haltung. Das passiert automatisch. Also ohne ihr etwas Böses zu unterstellen. Aber das passiert. Das ist einfach der Mechanismus. Ich kann da ein Lied davon singen, weil ich auch jahrelang.
Ja, man richtet
auf die
sich
Kosten
darin ein. Und zwar
Leute
ohne böse
habe,
Absicht,
sozusagen.
Sondern weil ist halt so. Also, ja, man richtet sich halt ein. Ja. Und das ist ja das gleiche Problem, was auch Entwicklungshilfe hat. Wenn du da immer wieder Geld reinpumpst, das gibt irgendwie dieses Bild, ne? Was, gib einem Armen einen Fisch und du ernährst ihn für einen Tag, lehr ihn angeln und er kann sein Leben lang sich ernähren. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Ja,
ich,
ja, genau.
Ich war noch nie in so einer Situation, muss ich sagen. Darum fällt es mir sehr schwer, das zu beurteilen. Also das Gefühl zu beurteilen, einem Verwandten ersten Grades nichts zu geben, obwohl man es könnte, obwohl es mir nicht wehtun würde, und das Ganze aus so einer vernünftigen Haltung heraus zu unterlassen, weiß ich leider nicht. Ich kann darum auch da nur abstrakt mich eigentlich dir anschließen. Also
viele Leute können ja auch nur mit Geld helfen, was ein bisschen traurig ist, aber gut. Es ist aber, wenn man zum Beispiel durch Zuhören helfen kann oder durch Reden, dann sollte man das versuchen oder durch konkrete Hilfestellung. Mhm. Man kann ja zum Beispiel dieser Schwester helfen, man kann herausfinden, ihr wirklich Aufmerksamkeit schenken und herausfinden, woran es bei ihr hapert. Vielleicht hat sie einfach so bestimmte Fertigkeiten nicht. Die könnte sich irgendwo für einen Job bewerben, aber die weiß gar nicht, wie das geht. Ja, die weiß gar nicht, dass man zum Beispiel in den Laden reingehen kann und fragen kann, ob es da freie Stellen gibt oder so. Da könnte man sie tatsächlich
oder
an die
halt
Hand
tatsächlich
nehmen und
dann
ihr wirklich helfen.
Mit Sachspenden. Ne? Das ist mal so, okay, pass mal auf, Baby. Dafür, dass du jeden Tag ein warmes Mittagessen hast, dafür sorge ich. Der Rest ist dein Problem. So, also damit kriegt man dann vielleicht auch hinreichend Druck ausgeübt, dass sie vielleicht sich überlegt, wie kann ich mich selbst aus dieser Situation befreien, bla bla bla. Was natürlich auch jetzt wieder sehr naiv ist, weil aus Hartz IV befreit man sich selten selbst. Das, also klar, wenn du jetzt natürlich irgendwie Akademikerin bist und mal irgendwie auf Hartz IV rutschst, aber genügend Kraft auch hast, die Stadt zu wechseln oder einen anderen Job zu machen oder. Aber wenn du dir dann so die Leute anguckst, die seit mehreren Generationen letztendlich schon in der Sozialhilfe hängen, die kommen da von alleine auch nicht raus. Ne? Also das hat ja das letzte Jahrzehnt ja gezeigt, dass das nicht funktioniert, leider.
Ja.
Noch eine Frage von Björn. Warum gibt es einen Clearance-Sale bei beispielsweise Audible? Was clearen die denn bitte? Die Ware besteht aus Bits und Bytes. Folglich haben sie auch kein Lager, das sie clearen müssen. Ja.
Exactly. Das ist doch totaler Quatsch. Aber wenn Traffic gedrosselt wird, das ist auch einfach nur absurd. Ja, als wäre das Internet irgendeine begrenzte Ressource. Ja. Das ist ein totaler Scheiß!
Weil es ihnen zu gut geht.
Man muss sich doch fragen, warum die Leute deswegen nicht auf die Straße gehen. Ja.
Dann diese absurden Mengenbegrenzungen beim mobilen Internet.
Wenn ihr irgendwas auf die Straße gehen wollt, dann.
Naja, dieser Clearance Sale, also Schlussverkauf bei Händlern von digitalen Gütern, machst du halt, um den Leuten zu sagen, hier gibt's was billiger. Also du willst die Leute halt animieren, das ist der nur 3,99 Aufkleber. Und weil die Menschen aus dem stationären Einzelhandel halt oder auch Versandhandel halt die Lagerräumung gewöhnt sind, also die sind halt an das Wort Sale gewöhnt. Früher hieß es noch Schlussverkauf. Kennst du noch?
Schlussverkauf bei C&A.
Kennst du ihn noch? Mit dieser Flüster, nee, mit so einer Flüstertüte kam der immer.
Meinst du so ein Typ, der
das
damit
man ist das halt gewohnt
steht.
Und das ist halt die, das ist halt zwar unsinnig, aber es ist eine gute Metapher für das, was da passiert, nämlich du kriegst jetzt für einen begrenzten Zeitraum bestimmte Dinge billiger als sonst. Das, darum steht das da. Aber ich glaube, Björn wollte sich auch nur mal aufregen. Frage von Robert: Gibt es eigentlich immer nur eine Wahrheit?
Ja. Ja, Fakten sind Fakten. Was passiert ist, ist passiert. Aber man kann es beschreiben. Also, sobald genau. man versucht, eine Geschichte daraus zu machen,
dann gibt es
aus
immer
diesen
vier
losen
Wahrheiten,
Fakten,
nämlich
wird
deine
es subjektiv.
Wahrheit,
und dann
meine
gibt
Wahrheit,
es auch keinen Ausweg.
Die Wahrheit und das, was wirklich passiert ist. Das finde ich einen sehr, sehr schönen Spruch und der funktioniert sehr gut. Ja, Fakten sind natürlich immer Fakten.
Ja.
Die Frage ist, oder das Problem ist halt oft, gerade wenn du so Berichterstattung betreibst, wo ist eigentlich die Faktengrenze? Ja, wo ist die Bildgrenze? Ne? Ich gucke nach vorne und sehe lauter Dinge, die kann ich jetzt beschreiben, aber rechts und links von mir und hinter mir sind ja auch noch Dinge. Gehören die zu den Fakten dazu, die ich benötige, um das, was vor mir liegt, zu beschreiben, oder gehört das nicht dazu? Ne? Das ist so.
Genau. Außerdem, sobald ich selber das Erfassungsinstrument bin,
aber
bin ich
das
ja biased
wiederum,
ohne
das
Ende.
Wiederum kann man versuchen, durch Werkzeug ein bisschen auszugleichen. Das nennt man dann Journalismus, ne? Zu gucken, okay, habe ich alles bedacht?
Genau.
Stelle ich hier eine These auf, wo ich vielleicht auch noch die Gegenseite hören muss, bevor ich diese These veröffentliche? Man kann das zumindest ein wenig eindämmen. Auf null kriegst du es nie. Eine objektive Berichterstattung ist unmöglich. Und auch ein pures Abfilmen ist keine objektive Berichterstattung, auch wenn viele Leute das glauben. Das funktioniert nicht. Weil du hast immer eine Einordnung, du hast immer einen Vordergrund und einen Hintergrund. Auch in einem Bild hast du immer einen Vorder- und einen Hintergrund, die auch schon wieder einfach nur wo die Kamera steht, die Position, wo die Kamera steht, ist eine Aussage über den Ort, der abgebildet wird. Das ist auch ein Fass ohne Boden. Christoph schreibt: Ich bin gerade mit einem Freund durch Irland unterwegs und habe für unsere Reise CDs mit lustigen, teils nervigen Songs zusammengestellt. Welche Songs dürfen auf eurer CD nicht fehlen? Oh weia. Das Mixtape.
Bei uns ist es ja Blümchen. Wir hören immer, wirklich, wenn wir so unterwegs sind, mehrstündige Fahrt oder so, legen wir immer das Album Herzfrequenz von Blümchen auf. Das ist einfach nur geil. Das ist ein super Album, das ist top produziert. Es macht Spaß ohne Ende. Probiert es aus. Wirklich einfach nur geil.
Ich überlege gerade, was würde denn...
Es wird auch
ich mache
langweilig.
Sowas nicht. Ich habe kein Mixtape, ich kenne kein Mix. Also was würde ich denn, wenn ich sagen würde, irgendwie... Lustige, eher peinliche Musik. Ich glaube, ich würde einfach mal gucken, ob ich diese 80er-Jahre-Sampler noch irgendwo habe. Wo so Pet Shop Boys drauf sind und sowas. Weißt du, ein Freund von mir erzählte neulich, ich war auf einem Pet Shop Boys-Konzert, da ist mir erstmal aufgefallen, das ist ja, nichts anderes als Helene Fischer, nur auf Englisch. Und er hat recht. Das ist nichts anderes.
Hart.
Überleg dir mal, so Arrangement, Melodien, Inhalte. Go West.
Ja, Go West ist der perfekte Song.
Ja, also bei mir wären es, glaube ich, wirklich diese 80er-Jahre-Dinge. Aber
aufzuzeigen,
auch das mache ich eigentlich nur sehr ungern. Also mir ist auch meine Zeit und mein Gehirn viel zu schade, um schlechte Musik zu hören. Okay, das stimmt.
Ja,
dann,
aber ist
ja,
Musik
dann eher,
wirklich
dann
schlecht,
eher aber.
Wenn sie voll Bock macht? Also ich bin nicht in der Lage, wirklich mich
zu
echauffieren über Blümchen, wenn
stimmt.
diese Musik uns so viel
Freude
bereitet. Nee,
dann ist es eher so, aber. Ja, Udo Jürgens finde ich auch noch gut.
Ja.
Ich höre jetzt auf damit, das ist ja furchtbar. Frage von Andrea: Wie geht ihr vor und wie haltet ihr euch motiviert, wenn ihr euch selbst neue Fertigkeiten beibringt? Wann habe ich mir denn das letzte Mal eine neue Fertigkeit beigebracht?
Boah, wann hast du dir denn das letzte Mal eine neue Fertigkeit beigebracht?
Naja, ich kann zum Beispiel, das ist
was
halt die Frage, ich kann Fahrräder
als
schrauben,
ich eine
das
neue
konnte ich vor 5 Jahren noch nicht.
Ein Instrument erlernen, eine neue
aber
Sprache lernen.
Das passiert halt so, Also ist halt so eine, genau, ist halt so eine Notwendigkeit. Aha. Oh Scheiße, Reifen kaputt. Oh Scheiße, Bremsen kaputt. Oh Scheiße, Tretlager knackt. Halt, weißt du, dann musst du halt irgendwas machen und dann machst du das halt. Aber so richtig eine neue Fertigkeit, wüsste ich jetzt auch nicht.
Jedenfalls
ist ja wieder die Frage nach Disziplin.
Das,
ne? Also wie haltet ihr euch motiviert? Ne? Wie motiviert man sich? Wie diszipliniert man sich?
Ja, wie ihr euch motiviert, genau. Ich weiß nicht, das Letzte, was mir einfällt, was ich so gemacht habe, war, also zwei Sachen, auf die ich echt stolz bin. Ich habe mir früher, damals mit 15, 16, Gitarre spielen beigebracht. Zwar auch mit Lehrer, aber ich habe 4 Stunden
gerade, ich
am Tag
bin hingegen an der Ukulele gescheitert.
Ich war so richtig motiviert. Ja, okay. Nee, was Gitarrespiel angeht, wirklich, da war ich übermotiviert. Da war ich einfach nur megamäßig dran. Und genauso ging es mir mit dem Erlernen von Englisch. Und zwar war ich in der 10. und 11. und 12. und noch in der 13. Klasse sehr, sehr schlecht in Englisch. Ich war 5er-Niveau. Und dann musste ich aber nach Amerika und musste mir innerhalb von kürzester Zeit diese Sprache so gut beibringen, dass ich keine Fehler mehr mache oder dass ich zumindest einigermaßen zurechtkomme und dass ich Sachen, dass ich sprechen kann und dass ich Texte verstehe. Und da habe ich auch 4 bis 8 Stunden am Tag gelernt. Und das war so geil. Beides, Gitarre spielen und Englisch lernen, waren für mich, das waren pure Rauschexzesse des Lernens. Das hat mega viel Spaß gemacht. Und wovon war ich motiviert? Beim einen Mal war ich davon motiviert, es allen zu zeigen. Mein schlechtes Selbstwertgefühl hinter mir zu lassen und eine Person aufzubauen, mit der niemand gerechnet hatte. Ist mir gelungen. Beim zweiten Mal war es einfach die Angst vor Schimpfe oder die Angst vor Abwertung wieder. Also in beiden Fällen war es eigentlich mein niedriges Selbstbewusstsein, das mich motiviert hat, und zwar durch die Vision eines besseren Ichs und durch den Glauben daran, dass es möglich ist. Denn ich habe ja gesehen, ich habe geübt und plötzlich konnte ich diese Tapping-Sache auf der Gitarre. Ich habe geübt und plötzlich konnte ich diese Grammatik und hatte sie im kleinen Finger. Und das zu sehen, und diese Gegenüberstellung zu haben aus ich, das arme Würmchen und ich, die glänzende,
aber,
keine Ahnung was, ja.
Wie bleibst du am
die
Ball,
hat mich wirklich total angefeuert.
Wenn es auf einmal schwieriger wird. Also wie, was machst du, wenn da auf einmal eine Hürde ist, die du noch zusätzlich überwinden musst? Also die ganze Zeit geht's dir leicht von der Hand. Du hast so, also Motivation geht ja über Erfolgserlebnisse. Ne? Und je kurzfristiger diese Erfolgserlebnisse hintereinander kommen, desto besser bleibst du am Ball. Mhm. Wenn ich jetzt irgendwie was mache, wo ich jetzt erstmal einen Monat lang üben muss, bevor ich überhaupt irgendein zufriedenstellendes Ergebnis habe, werde ich mich sehr, sehr schwer tun. Muss ich nur einen Tag üben oder nur eine halbe Stunde üben, um schon ein gutes Ergebnis zu kriegen, werde ich das machen. Schaffe ich das also praktisch meinen Erfolg in möglichst kleine Einheiten zu verpacken und zu verfolgen, dann bleibe ich auch am Ball. Aber irgendwann mittendrin bleibt man ja gerne auch mal stecken und dann gibt's eine Hürde und über die kommt man nur sehr schwer drüber. Wie machst du es, dass du trotzdem über die Hürde gehst? Das ist das, was ich zum Beispiel nicht verstehe.
Ja, ich weiß nicht, ob ich das wirklich mache. Also im Englischen, da hatte ich sowas nicht. Ja, da gibt es ja nichts, da gibt es nicht so eine Hürde. Es gibt keine Regel, die irgendwie so schwierig wäre, dass du sie dir nicht merken kannst. Es gibt höchstens schwierige Texte, die man sich erschließen muss, indem man immer mehr Vokabeln sich aneignet. Bei der Gitarre gab es schon Momente, die ich schwierig fand. Das fing schon an mit dem Erlernen des Barré-Griffs, wo du den ganzen Zeigefinger auf den Bund legen und runterdrücken musst. Das erschien mir als etwas Unmögliches. So, das kann man doch nicht machen. Was ist denn das? Das geht doch nicht. Das ist doch physisch nicht möglich. Also das ist körperlich, dazu kann man nicht in der Lage sein, ja? Das habe ich dann aber eine ganze Woche lang geübt und das immer so weitergemacht, bis es dann schließlich ging. Und das war gut. Aber ich muss dann irgendwo an einer weiteren Schwierigkeit gescheitert sein. Auch beim Zeichnen. Warum habe ich aufgehört? Weil ich dieses Architekturzeichnen nicht hinbekommen habe. Das hat mich so dermaßen demotiviert, wie ich plötzlich von einer 1 in Kunst auf eine 4 runterrutschen konnte, dass ich einfach aufgehört habe zu zeichnen. Also ich weiß nicht, ob ich so gut bin in diesen... Ja. Hürden überwinden. Also ich bin da, glaube ich, der falsche Ansprechpartner.
Ich halt leider auch nicht. Also in der Theorie kenne ich das, kenne ich da vieles, aber das nutzt ja nichts. Also nutzt ja nichts zu wissen, wie man es macht. Man muss es dann halt auch machen. Aber wie, das ist halt auch so ein Ding. Wie raffe ich mich auf? Ja? Wie mache ich den ersten Schritt? So, das sind so diese, dann kann man natürlich sagen, ja, mach ihn halt einfach. Aber, ne? Also wie gehe ich mit meinem inneren Schweinehund idealerweise um, sodass er mich nicht die ganze Zeit blockiert, was er ja tut. Weil der ja dazu da ist, mir Aufwand zu vermeiden. Tja. Ja.
Ja.
Frage von Stefan. Warum lassen Menschen einen Anstandsrest von Süßigkeiten oder sonstigem Essen übrig? Machen das alle? Ist das angeboren? Was soll man davon halten? Ja, kennst du das? Wenn auf dem Teller dann so ein bisschen noch drauf ist.
Anstandsrest.
Ich finde das gut, weil ich bin ja derjenige, ja. Der fragt, essen Sie das noch?
Ja.
Aber ja, warum machen die das? Ist das irgendwie was von früher übrig geblieben ist, um zu zeigen, dass man es nicht nötig hat oder irgendwie so?
Das, also man nimmt irgendwie, glaube ich, nicht das letzte Bonbon aus der Schale.
Ja, und dann
Schale.
Nimmt der andere es mir weg.
Weil man nimmt es damit irgendjemandem weg. Ja,
also darum genau. Man kann auch fragen.
Das
will noch einmal
also
das Bonbon?
Nö, nimm dir. Anstandsrest.
Ich habe noch nie erlebt, dass jemand gesagt hätte, ja, ich.
Ja. Die meisten Leute, die ich kenne, haben eigentlich ein Problem damit, irgendeinen Rest auf dem Teller zu lassen, weil es eben nicht anständig ist, sondern ganz im Gegenteil unanständig ist, doch deinen Teller leer.
Stehen. Aber ich finde die Begründung eigentlich ganz gut. Wenn das letzte Stück Kuchen stehen bleibt, hat man es niemandem weggenommen. Und vielleicht ist es auch einfach nur, damit das Personal in der Küche, kann sein, dass es so alt ist, damit das Personal in der Küche auch noch was von dem geilen Essen abkriegt. Vielleicht ist es einfach so leicht das Bürgertum hat sich eingeredet oder der Adel hat sich eingeredet, dass es anständig wäre, die Krümel in die Küche zu geben. Kann ja durchaus sein. Ah, bitte.
Ich bekomme gerade von meinem Redaktionsäffchen eine Antwort reingebiebt. Und so, ja. Damit der das Essen serviert hat,
und damit kommen wir zur obligatorischen Höflichkeitsfrage von Leisure.
Da war.
Gott sei Dank. Ist kein Bock mehr?
Gott
dann machen wir noch
sei
weiter.
Dank.
Nein, wir kommen also zur obligatorischen Höflichkeitsfrage von Leisure, beziehungsweise Esurel, wie er hier eigentlich heißt.
Ja.
Wie geht's uns denn heute?
Super geht
das war's
es uns.
Schon. Weiß ja, wenn es dir super geht. Ja, das ist doch super. Ja, mir geht's auch gut. Mir
ja, was
geht's
soll
gut.
Ich denn sagen? Es
alles,
geht mir
ja,
gut.
Alles super. Beruflich alles super, privat alles super, 2017 kann kommen. Also ist, ja. Stimmt, wir, genau.
Ja, wir sehen uns wahrscheinlich nicht mehr. Also wir hören uns auf jeden Fall nicht mehr vor dem neuen Jahr.
Oh, ein
Deswegen
Gewinnspiel.
An alle frohe Weihnachten. Und ich habe ein Gewinnspiel noch. Und zwar, also da dürfen jetzt nur die Leute mitmachen, also was heißt dürfen,
so.
Die haben das Glück mitzumachen, so. Die diese Sendung live hören.
Soll ich das dann wegschneiden nachher oder so? Ist das einfach nur, wir lassen das dran, damit alle anderen sich denken, so Scheiße.
Also.
Okay.
Nein, dran lassen. Die Leute, die es heute hören, die es jetzt
Vermutlich
gerade
morgen,
hören
ja.
oder die es morgen hören werden, ich weiß nicht, wie schnell du das hochstellen kannst. Ja, es geht einfach darum. Ich habe ein paar Exemplare Minigolf Paradiso, die ich gerne zu Weihnachten verlosen würde. Ja, also, dass es noch zu Weihnachten kommt, sodass man das auch verschenken kann bei Wunsch. Und jeder, der da mitmachen möchte, soll mir einfach
Aber
bis zum 22.
Ja doch die anderen mit, die nicht live hören.
Bis zum 22. Dezember. eine E-Mail schreiben. Ja, wenn sie es mitkriegen, ist da wunderbar.
Das stimmt.
Wenn nicht mehr, viele Leute hören das ja erst Wochen später oder so, haben sie halt Pech gehabt. Aber wer es bis zum 22. hört und mir eine Mail schreibt und einen Dauerauftrag einrichtet, das immer ein schöner Monatseuro bei mir eintritt. Das ist optional natürlich. Optional. Das ist nur ein Vorschlag. Der wird bevorzugt behandelt. Niemand wird bevorzugt. Nein, ich lose das aus. Ich lose das aus und ich mache auch ein kleines Video von der Auslösung, sodass jeder sieht, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Und also, überweist mir Geld, schreibt mir eine E-Mail mit Lobpreisung oder mit was auch immer. Ihr könnt auch kleine Weihnachtsgeschichten schreiben und ich verlose dann 3 Ausgaben Minigolf Paradiso zum Weihnachtsfest.
Welch ein Aufwand. Und bei mir reicht es, wenn ihr mir einfach nur Geld überweist.
Da ist Widmung geschrieben sein soll.
Das war die letzte Vrindheit für 2016. Ab 2017 werden wir einen neuen Produktionstag haben. Wir machen die Vrindheit dann nicht mehr als Sonntagsmatinee, sondern als Samstagsmatinee. Das hat persönliche Gründe. Punkt. Also ab nächstem Jahr dann immer samstags. Die Ankündigungen findet ihr, wenn ihr den Live-Kalender auf vrind.de abonniert oder gelegentlich mal fragt. Das war die Vrindheit. Tschüss.